dem heutigen Podcast blicken der Kollege Graf und ich mit ein wenig Grausen entgegen, denn wir inszenieren uns ja in diesem Podcast immer gern als die großen Strategen, auch ein wenig im Zwist, wer von uns nun der größere Stratege ist, ob nun Command & Conquer besser ist oder Age of Empires. Aber nach dem heutigen Podcast werdet ihr keinen von uns jemals wieder ernst nehmen können, denn heute haben wir den Alex Beck da und wo andere Strategen aufhören und sagen, das ist mir jetzt zu obskur, zu kompliziert, zu anspruchsvoll, da fangen die Spiele, die er spielt, gerade erst an. Hallo Alex, schön, dass du da bist.
Hallo Maurice, hallo Micha.
Ja, hey, grüß dich und hallo an alle Zuhörer. Und ja, schön eingeleitet. Es geht tatsächlich um ein Thema, von dem ich selber auch nicht viel Ahnung habe oder wir eigentlich nicht viel Ahnung haben. Und so ein bisschen die Inspiration dafür war ein Gespräch, das wir beide geführt haben, Alex und ich, nach der Aufnahme für ein Pen-and-Paper-Video, das noch nicht veröffentlicht ist, alles noch streng geheim.
Oh, Teaser, aber, Teaser.
Ja, genau, wir teasern alles. Aber wo es eben genau um solche Hardcore-Strategiespiele geht, die eine eigene Welt sind, finde ich. Auch wie schön du davon erzählt hast. Und wir dachten uns, der Mann muss mal in den Podcast kommen und einfach die Geschichten nochmal erzählen, die er da schon berichtet hat. Magst du vielleicht mal damit anfangen, wie du eigentlich so in dieses Genre reingekommen bist, was dich da reingezogen hat ursprünglich?
Also ursprünglich, wenn ich da zurückdenke, und da muss ich wahrscheinlich recht weit zurückdenken.
Wir haben eine Stunde Zeit.
Also generell hatte ich schon immer ein Interesse für Geschichte generell und irgendwie dann auch für den Zweiten Weltkrieg im Speziellen und habe dann da auch angefangen, schon in jungen Jahren irgendwelche Tabletop-Brettspiele zu spielen. Kam dann später am Computer natürlich einfach noch ausgefuchste Sachen hinzu. Und irgendwie bin ich so ein bisschen bei dem Thema hängen geblieben und auch bei dieser Art Spiele hängen geblieben dadurch. Da würde ich sagen, mein Interesse liegt so eher so im Filmbereich. Man hat sich damals gerne diese Filme angeguckt, mache ich auch heute noch. Und irgendwie ist da Interesse geweckt worden. Hatte schon immer großes Interesse an Strategiespielen, also ob es nun Brettspiele, Tabletop-Spiele sind oder Computerspiele. Und so diese besondere Nische hat es mir dann aus vielen Gründen aber dann doch angetan. Aber da können wir ja gleich noch drauf kommen, was da alles so dafür spricht.
Wir sollten vielleicht nur mal kurz als Einwurf ein paar konkrete Beispiele nennen, um was für Spiele wir hier, wir werden später nochmal genauer darüber sprechen, aber um welche Spiele reden wir hier? Also worüber reden wir heute eigentlich genau?
Ich habe eine Vielzahl an Spielen, aber was ich jetzt vielleicht mal rausheben würde, sind zwei, drei Titel, die ich jetzt auf alle Fälle in diese Hardcore-Ecke stecken würde. Das ist einmal War in the East, hat man vielleicht schon mal was gehört, Gary Grigsby.
So eine, oh ja.
Man hat so Bilder von enormen Massen an Divisionseinheiten und Countern im Kopf, die über die russische Steppe heizen in einer wenig anspruchsvollen Grafik.
Hässlicher als jedes Brettspiel tatsächlich. Also die meisten Brettspiele sind ja eigentlich schöner, noch gemalt und so.
Da muss ich dir recht geben. Also die Brettspiele-Varianten von einigen Spielen bzw. Brettspiele sind meistens schöner designt als dann die Computer-Counterparts. Was oft aber daran liegt, dass die Entwickler, und wir sprechen hier tatsächlich oft von einem Entwickler, der ein Spiel macht, oder von zwei, drei Mann-Teams, da ist einfach nicht genügend Manpower da, um sowas umzusetzen und grafisch auch noch da Meisterwerke rauszuzaubern.
Ja, klar. Das ist halt die Konzentration aufs Wesentliche. Genau. Gary Grigsby, wenn ich das kurz unterbrechen darf, ist tatsächlich einer der Namen in diesem Genre. Und ich habe vorhin bei meiner Vorbereitung mir ein bisschen durchgelesen, was dem sein Background eigentlich ist. Der arbeitet tatsächlich seit 1979, als er sich mal einen Rechner gekauft hat, an Wargames. Seitdem programmiert er die Sachen, wusste aber am Anfang nicht, wie man einen Publisher kontaktiert und hat dann irgendwann Jahre später SSI, die ja damals ein großer Wargame- und Strategiespiel-Publisher waren, angerufen, um sich über einen Bug zu beschweren in einem Spiel. Und dann haben die gesagt, hey, ja, also sind so ins Gespräch gekommen und haben gesagt, klingt interessant, woran du so arbeitest, schick doch mal ein Spiel. Und so kam er dann da rein und er arbeitet ja bis heute an diesen Spielen. Ne? War of the East oder War of the West, glaube ich.
War in the West ist das aktuellste. Ja. Genau, das ist jetzt quasi nachgelegt worden. Wahnsinn. War in the East nur in den Westen verlegt. Auch deutlich langweiliger, muss ich einfach mal schnell sagen. Mhm. Was daran liegt, dass natürlich das Western Theater, wie man jetzt im Englischen sagt. Ich muss übrigens relativ viel auf englische Begriffe ausweichen. Das ganze Genre spielt sich eigentlich in Englisch ab. Es gibt da auch kaum Software, die auch auf Deutsch läuft. und auch die Community drumherum ist meistens englischsprachig und kommt auch meistens aus dem englischsprachigen Raum.
Genau. Ja, jetzt haben wir Gary Grigsby angesprochen und seine Spiele. Welche Serien faszinieren dich denn noch oder Spiele an sich?
Also am allermeisten, die Serie, an der ich am allermeisten hänge, ist Combat Mission. Mhm. Da gab es mal Combat Mission 1, das ist auch schon gute 15 Jahre her, glaube ich. Seit 8 Jahren ist die Combat Mission-Reihe neu aufgelegt worden mit Combat Mission Normandy. Es kamen dann noch weitere Ableger dazu, Combat Mission Fortress Italy, spielt dann in Italien, wie der Name sagt. Übrigens ein sehr, sehr interessantes Theater of War, weil es kaum im Spiel oder auch kaum in Filmen jemals behandelt worden ist. Wann hört man schon mal was von Krieg in Italien? Man weiß da so gut wie auch nichts.
Das fiel mir auch gerade auf, während du es sagtest. Ich habe mir versucht vorzustellen, ah ja, das italienische Kriegstheater, da fällt mir gar nichts zu ein. Absolut nichts.
Mir natürlich schon, aber alles eher gelernt durch entweder Bücher oder halt über Software.
Oder durch die Spiele.
Genau. Gibt es ein paar Ableger. Das ist tatsächlich das Spiel, was ich nach wie vor am allermeisten spiele. Skurrilerweise über E-Mail bzw. über Dropbox. Ja, es ist rundenbasiert und da kann man sich schön abends Zeit nehmen, seinen Zug machen, seinem Freund zuschicken und dann entweder am selben Abend oder bei größeren Spielen einfach auf den nächsten Tag warten, Zug kommt zurück, abends hinsetzen, den Zug genießen und wieder eigenes
planen. So was gibt's noch?
Ja, ja.
Ich bin fasziniert. Liegt das daran, dass das Ding tatsächlich keine Online-Server hat, dass du das nicht einfach normal über Internet spielen könntest? Also, oder?
Man könnte es schon auch normal über Internet spielen, sogar in einem Echtzeitmodus. Allerdings gilt für mich und für viele andere Wargamer auch in unserer Nische, da ist eher Rundenstrategie bevorzugt. Echtzeitstrategie findet auch statt. Ich habe auch nach einem Titel, über den wir noch reden, der Echtzeitstrategie ist, aber wahrscheinlich nicht so in dem Sinne, wie ihr das kennt. Aber generell öffnet einem, wie ich finde, Rundenstrategie einfach mehr Optionen, mehr taktische Tiefe, mehr Möglichkeiten, einfach weil ich nicht so schnell reagieren muss. Ich bin nicht mehr der Jüngste mit jetzt knapp über 40 und diese Klickfests, wo ich dann mich da bloß noch gewinne, wer am schnellsten irgendwo hinklickt, das ist nichts. Ich möchte einfach drüber nachdenken. Ich grübel teilweise auch über Aufstellungen, über Spielzüge, grübel ich dann einfach in der Nacht nach und mache dann in der Früh meinen Zug und schicken dann auch raus. Ja, manche Probleme sind schwieriger zu lösen, da möchte man sich einfach die Zeit nehmen. Und die Zeit nehmen können, und das ist das Schöne an diesen Spielen, dass man meistens per E-Mail noch spielen kann. Also klar, heute wird sowas per Dropbox gemacht, aber letztendlich kann man bei rundenbasierten Zügen natürlich einfach wunderbar seine Züge austauschen.
Erzähl doch mal den Leuten, die sich jetzt auch wirklich, die sowas noch nie gespielt haben, was machst du in diesen Spielen und was setzt sie von, wie du sagst, der Strategie, die wir vielleicht kennen, ab? Also das, zum einen muss man sich ja vorstellen, die sehen in der Regel nach gar nichts aus, das haben wir schon besprochen. Mhm. Deswegen sind sie perfekt für Podcasts eigentlich, weil wir nur darüber reden können und erzählen können, wie toll sie sind. Aber wie läuft da so, also in Combat Mission, wie läuft das eigentliche Gameplay da ab? Was spielt man da?
Also klassisch rundenbasiert. Combat Mission ist speziell, da gibt es glaube ich insgesamt nur 3 oder 4 Spiele, die ein sogenanntes We-Go-Rundensystem benutzen. Man kennt das klassische I-Go-You-Go, also ich mache meinen Zug, ziehe komplett alle meine Einheiten an der West-, an der Ostfront, können das ja mal bis zu 100, 200 Divisionen sein, die ich da verschiebe bei War in the East, schicke meinen Zug ab und danach macht der andere seinen Zug. Man ist also immer in so einer Art reagieren, agieren, reagieren, agieren, was manchmal doch zu einem sehr künstlichen Spielverlauf irgendwie führt, weil normalerweise bewegen sich Einheiten dann nicht erst, warten so lange, bis die andere Einheit gezogen ist, sondern ziehen teilweise auch zeitgleich. Und da kommt das We-Go-System zum Tragen. Das bedeutet, ich mache meinen Zug, schicke den ab, mein Gegner macht auch seinen Zug und diese beiden Züge werden zusammengeführt und dann läuft im Prinzip ein Videoclip ab, der eine Minute lang das Geschehen zeigt, indem ich aber nicht mehr eingreifen kann. Das heißt, ich erteile meine Orders, schicke die ab und sehe dann in dem Replay den Zug zurück, kann mir das eine Minute lang anschauen und sehe dann, wie meine Befehle ausgeführt worden sind und zeitgleich auch die Befehle des anderen ausgeführt worden sind und kann in dieser Minute nicht eingreifen. Und das führt zu Situationen, wo man wirklich vor dem Monitor sitzt und an den Fingernägeln knabbert und dann kommen auch die großen Cliffhanger. Ja? Ich sehe, die Panzergranate fliegt schon auf meinen Panzer an, abgeschossen von irgendeinem feindlichen Panzer 2 Kilometer entfernt. Der Zug ist zu Ende und das Panzergeschoss klebt ungefähr 3 Meter vor meinem Panzer. Und ich muss warten auf morgen, bis es sich auflöst, was passiert.
Oh, das ist hart, das ist hart.
Aber das ist fantastisch, weil das halt sehr viel mit Antizipation zu tun hat. So mit vorauszusehen, was der Gegner tut und schon darauf zu reagieren, bevor er es tut. Also ich finde das auch aus so einer Strategensicht unglaublich faszinierend. Man muss dazu sagen übrigens, wir nehmen hier gerade an einem Mikrofon auf, in einem Raum. Wenn man irgendwelche Störgeräusche im Hintergrund hört, dann werden bei uns wahrscheinlich gerade Möbel verrückt und die Büros geputzt, denn es ist Abend hier in der Redaktion. Macht euch nichts draus, ja, wir reden trotzdem über Hardcore-Strategiespiele, aber das ist das, was mich auch schon bei unserem ersten Gespräch so fasziniert hat, dass man sich einfach wirklich wie ein echter Feldherr so in den Gegner hineindenken muss. Mhm. Während wir so als klassische Echtzeitstrategiespieler selbst im Multiplayer von einem Age of Empires oder von einem Command & Conquer oder von einem Warcraft eher unsere Build-Orders abspielen und halt sagen, okay, jetzt brauche ich die Kaserne, dann 5 Axtträger, dann halt irgendwie das Bogenschießhaus und sagt man so, Bogenschießhaus ist ein eingetragener
Bogenschießhaus,
Ausdruck. Ich gehe davon aus, es heißt so. und so weiter und so fort. Und natürlich reagiert man auf das, was der Gegner tut, aber das ist gerade in Combat Mission nochmal ein ganz anderes Level. Das finde ich total faszinierend.
Und was ich auch sehr interessant daran finde, ist von dem Eindruck, den ich habe mir auch ein paar von diesen Spielen schon vorher angeschaut, weil du mir auch ein paar geschickt hast, über die du heute reden willst.
Gibst du die Augen, deine Augen haben geschmerzt.
die Augen haben geschmerzt, aber das Hirn hat geglüht. Was ich daran sehr, sehr interessant finde, ist, dass die ja dir anscheinend, du hast es ja auch gerade schon beschrieben, sehr oft bewusst die Kontrolle entziehen über zu konkrete Aspekte deiner Armee. Also dass du halt dann mehr wie ein Feldherr eben, du bist nicht der, der wirklich ständig minutengenau sagen kann, der Soldat muss jetzt zurückfallen und hier weicht der Granate aus. Es gab da noch ein anderes Spiel, ich habe leider den Namen vergessen, das sich auch brüstet mit ganz toller KI, wo du wirklich nur ganz High-Level die Befehle gibst und dann sagt es, deine Soldaten führen das dann auch im Detail von sich aus.
Da wüsste ich eins, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du davon gehört hättest, das wäre Command Ops 2.
Genau.
Da kommen wir aber nachher nochmal gesondert drauf, weil das wieder... Also ich muss dazu... Combat Mission ist mit dem WeGo-System natürlich schon irgendwo auch eine Ausnahme, eine Koryphäe in dem Bereich. Ja. Generell, was du ansprichst mit diesen gängigen Taktiken, die man jetzt in anderen Strategiespielen ja oft hat, wo alles dann irgendwann nach einem gewissen Schema abläuft und man genau weiß, was man zu tun hat, ist oft in Hardcore-Strategiespielen weniger der Fall. Also ich habe wesentlich mehr Variablen, sage ich jetzt mal, die ich zu beachten habe und die das Spiel dann auch wesentlich dynamischer und abwechslungsreicher, würde ich jetzt fast schon behaupten, machen, als es jetzt vielleicht in einem klassischen Setting ist. Das kann gut möglich sein, ist auch gut möglich. Mhm.
Und du hast ja mehr Detailtiefe auch. Also ich nehme an, Combat Mission ist ja ein Spiel, da kommandierst du noch einzelne Panzer und einzelne Infanteristen, so mehr oder weniger. Das spielt, glaube ich, noch nicht auf dieser höher gelagerten Divisionskommando-Generalsebene, nenne ich sie jetzt mal, wieder besseren Wissens, ja, oder nicht wieder besseren Wissens, sondern weil ich einfach keine Ahnung habe, so rum.
Bogenschießhaus.
Genau. Das heißt so, ja, schlag's doch nach.
Genau. Nennen wir es doch einfach, wir spielen bei Combat Mission auf einer taktischen Ebene.
Taktisch, ja, genau.
Wir steuern da Squads und in dem Fall auch einzelne Panzer, aber die kleinste einer Infanterieeinheit sind Squads, wobei ich kann die auch wieder aufbrechen. Ich kann, eine Squad besteht aus drei Einzelbausteinen, in Anführungsstrichen, die kann ich auch zerlegen und dann auch eine Squad wieder einzeln befehligen. Ja.
Kannst du die dann auch einzeln mit Waffen ausrüsten, deine Männer?
Nein. Ah. Liegt daran, dass, und das ist auch ein Aspekt, der mir eigentlich recht gut gefällt, es werden einfach reale, damals existierende Waffensysteme benutzt oder Waffen benutzt. Und es gibt natürlich auch gewisse Vorlagen oder Vorgaben, wie Einheiten ausgerüstet sind. Ja, das unterscheidet sich dann natürlich von Jahr zu Jahr. Also ich sage jetzt mal, Einheiten im 1941 haben ein ganz anderes TOE gehabt, also Table of Organization and Equipment im Englischen. Also was die alles, wie viele Karabiner die hatten, wie viele Maschinenpistolen, wie viele Maschinengewehre, wie viele Handgranaten, wie viel Munition, das wechselt auch von Jahr zu Jahr und auch von Einheit zu Einheit. Aber ich bin mit dem Setup dann, da kann ich nicht mehr viel ändern. Also ich kann nicht sagen, ich möchte noch ein drittes Maschinengewehr bei meiner Squad dabei haben. Eine Infanterie-Squad hat in der Regel ein Maschinengewehr und dabei bleibt es auch. Mhm. Ja? Also da ist dann die Abwechslung, ich habe nicht so viel Einfluss darauf, was ich mitnehme, was die Einheiten haben. Ich muss quasi mit dem zurechtkommen, was mir geliefert wird, und das ist auch ein Aspekt, der mir sehr, sehr gut gefällt. Also ich habe nie so das Gefühl, ich muss ewig rumschrauben, was nehme ich und rüste ich den mit diesem aus und tue ich jetzt hier den Skill noch irgendwas hin, sondern ich bin Kommandant, bin Kommandeur, habe Einheiten und muss damit zurechtkommen, was ich habe. Mhm.
Auch das ist ja so ein bisschen, wie es für den echten Kommandeur damals war. Der hat dann, du warst ja nicht immer, wie man es ja in dem Total War oder sowas auch ist, du warst ja nicht immer gleich der König, der gleichzeitig jedes einzelne Gefecht befehligt hat und genaue Kontrolle über alle Rekrutierungen hatte. Wenn du der Frontgeneral in Russland warst oder sowas, dann wurde dir halt gesagt, hier, du gehst jetzt nach Stalingrad, du hast die und die Soldaten, du hältst da jetzt gefälligst aus. Das ist dein Bier, wie du damit zurechtkommst.
Genau.
Und wie Evakuation, das haben wir auch nicht für dich. Mach mal schön. Also in dem Fall bösartig realistisch, würde ich es nennen.
Bösartig realistisch. Ne, den einen macht Spaß, die anderen finden es bösartig. Du hast doch vorhin noch was ganz Nettes angesprochen. Das hat so ein bisschen das Thema Kriegsnebel, Fog of War so angesprochen, dass man mit diesem, nicht der General ist, der alles von oben sieht. Natürlich ist es in den meisten Spielen auch so, dass ich meine Einheiten größtenteils schon sehe. Ja, die Feindinformationen gehen natürlich dann verloren. Das ist bei Combat Mission sehr, sehr extrem stark sogar. Da habe ich wirklich auf kaum Überblick, was mir an Feind eigentlich gegenübersteht, was natürlich die Spannung erhöht. Es gibt aber auch Spiele, und das ist in Combat Mission auch der Fall, die auch sich selber eine Art Fog of War auferlegen. Das bedeutet zum Beispiel, dass Einheiten in Combat Mission, ich sehe die Einheit zwar, ich als Oberkommandierender mit meinem God's Eye View kann natürlich von oben sehen, dass da irgendwo 300 Meter rechts irgendwo noch feindliche Panzer fahren. Meine Einheiten auf dem Feld oder auf dem Boden können es allerdings nicht. Das heißt, die können auch diese Einheit nicht beschießen, reagieren auch nicht, dass sie sich jetzt automatisch mal in dieser einminütigen Phase dahin drehen. Sie wissen einfach nicht, ich weiß, dass er da ist. aber meine Einheiten auf dem Boden nicht. Und da setzt dann auch noch ein System ein, bei dem Einheiten im Prinzip die Kommandokette hinauf Kontakte melden müssen. Das heißt also, wenn der Soldat im Schützengraben irgendwo vorne links 200 Meter entfernt einen Panzer sichtet, dann dauert es 2, 3, 4 Minuten, bis die Information mal komplett durch die Kommandoticker nach oben getickert ist. Und erst dann kann ich zum Beispiel auch Artilleriefeuer drauf lenken oder sowas. Also, und das Ganze geht auch natürlich wieder nach unten. Das heißt, wenn von oben Befehle erteilt werden, dann sickert die Information erst langsam zu diesen einzelnen Soldaten in den einzelnen Schützengraben wieder zurück.
Spannend. Kann es dann auch passieren, dass, wenn du erst verzögert Meldung bekommst von diesem Soldaten, es diesen Soldaten vielleicht schon gar nicht mehr gibt, wenn du Meldung bekommst, also dass der dann quasi schon weg ist?
So wie wir Sterne sehen, die inzwischen schon längst verloschen sind, aber ihr Licht kommt noch bei uns an.
Spannende Kiste.
Ist schwierig. Es ist natürlich schon so, wenn dieser Soldat natürlich die Einheit sieht, habe ich natürlich schon irgendwie einen Indikator auf der Karte, dass er da was gesehen hat. Aber ich weiß dann zum Beispiel oft nicht, was es ist, ob der Kontakt auch wirklich stimmt. Es kann also sein, dass er so irgendeinen Kontakt meldet, aber der ist durchaus 50 Meter weiter links oder 50 Meter weiter rechts, weil er sich einfach irgendwie verhört hat. Es kann auch vorkommen, dass der irgendwelche Sounds von irgendwelchen Fahrzeugen einfach falsch identifiziert. Der meldet mir, oh, da hinten kommt ein schweres Kettenfahrzeug. Es muss ein Tiger sein. Ja, man hatte die Amerikaner so ein Running Gag. Die haben im Prinzip im Zweiten Weltkrieg ja oft, sobald sie einen Panzer gesehen haben, war immer ein Tiger. Ja, obwohl es meistens natürlich keine waren, weil es gab nicht so viele davon. Mhm. Aber es war immer gleich der Tiger. Und so reagieren die Soldaten dort auf. Sie hören was, schreien im Prinzip Tiger, Tiger. Ja, also wird mir dann quasi gemeldet. Letztendlich war es dann bloß ein kleines Kratfahrzeug mit ein paar Ketten dran, was nicht weiter tragisch war, aber erstmal war diese Panik halt mit vorhanden. Das ist auch ganz spannend, wenn sowas, so ein Element sich auflöst. Man bastelt seine Strategie drumherum, wie ich jetzt diesen Tiger erledige, und dann kommt da letztendlich bloß ein Kettenfahrzeug um die Ecke mit Radio-Equipment oder irgendwie sowas. Also das weiß ich halt vorher.
Aber das finde ich sehr interessant, weil ich muss sagen, ich hätte bei solchen Wargames gerade erwartet, dass die mit sehr präziser und eher zu viel als zu wenig Information arbeiten, dass sie tatsächlich die menschliche Fehlbarkeit gleich noch mit rein simulieren und deine Soldaten dir schlichtweg Quatsch melden können. Das finde ich faszinierend, weil das gibt es ja auch in konventionellen Strategiespielen eigentlich nie.
Nee, dazu kommt, wie in den meisten Strategiespielen, ist ja auch so, dass wenn ich eine Einheit einen Befehl erteile, wird sie die in der Regel der Fälle ja meistens ausführen. Es gibt natürlich jetzt Ausnahmen, Steel Division 44 macht da auch eine Ausnahme. Die gute alte Close Combat Reihe hat davon auch eine Ausnahme gemacht. Da haben die Soldaten auch nicht immer das getan, was man ihnen befohlen hat, weil ich schicke ihn 100 Meter übers freie Feld und drüben ist ein Maschinengewehrnest und nee, der Moral ist am Boden und er möchte halt einfach nicht und bleibt zusammengekauert auf dem Boden liegen. Das ist so eine Komponente, die finde ich sehr, sehr interessant bei solchen Spielen. Das ist aber natürlich auch nicht in allen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Wenn du ansprichst mit Informationen, ist natürlich auch immer sehr spielabhängig, aber generell gilt für die meisten Hardcore-Strategiespiele oder Wargames, Wargames ist mir eigentlich lieber vom Begriff her, da fließt sehr, sehr viel Zeit in die Recherche und sehr, sehr viel Zeit in, was haben die für Equipment gemacht? Ich habe es ja vorhin angesprochen mit dieser Table of Organization and Equipment. Da wird dann wirklich in Geschichtsbüchern recherchiert, in alten Tagebüchern von Einheiten, um zu sehen, wie viel Panzer hatte die dritte US Armored Division am 21.12.44 in den Ardennen. Ja? Und dann, wenn dann verglichen, manchmal gibt es dann abweichende Berichte, dann wird sich in den Foren drüber geschritten, waren es jetzt 24 Shermans oder waren es 21, dann kommt der Nächste, der ein Tagebuch gefunden hat, dass der 21. Sherman eigentlich einen Tag vorher abgeschossen worden. Und so ändert sich aber auch viel, das ist übrigens ein Grund, warum es so viele Patches im Nachhinein gibt. Es gibt immer, da wird oft ganz viel im Großen natürlich gestrickt, große Probleme, aber auch sowas wie, naja, am 12. Dezember 42 hatte die Einheit halt nur 3 Tigerpanzer und nicht 4, wird dann zurückgeschaut. Da sind die Leute aber sehr, sehr pedantisch oft. Also ein paar.
Das überrascht mich jetzt irgendwie wiederum gar nicht bei den Leuten, die diese Spiele spielen.
Nee. Aber, da muss ich gleich anfügen, einer der Gründe, warum ich Hardcore-Strategiespiele so gerne mag und auch so lange mit dabei bin, das ist die großartige Community, eigentlich im Großen und Ganzen. Das ist natürlich eine kleine Nische, in der ich das spiele. Wobei ich sagen muss, diese kleine Nische, für euch sind es jetzt Hardcore-Strategiespiele. Ich muss diese kleine Nische ja nochmal aufbrechen. Es gibt operative, taktische, strategische Spiele. Dann gibt es die verschiedensten Epochen. Ja, ob es zur Zeit Napoleons ist, was andere Taktiken haben. Zweiter Weltkrieg, Vietnamkrieg. Ich kann auch weiter zurückgehen zu den Römern in die Antike. Das finde ich einfach sehr spannend, dass das Feld da so breit aufgemacht wird. Ich habe so oft den Eindruck, und mir geht es auch manchmal so, wenn ich mich in neue Spiele reinarbeite, und mit neue Spielen muss nicht unbedingt heißen, dass das gerade rausgekommen ist. Ich entdecke auch immer wieder Sachen, die gibt es schon seit ein paar Jahren. Es ist zu klein gewesen, ich habe es erst Jahre später entdeckt. Die Community ist eigentlich durch die Bank sehr, 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 sehr hilfsbereit und sehr, sehr offen. Mag daran liegen, dass es natürlich nicht so viele gibt. Es liegt sicherlich auch mit zum Teil daran, dass die meisten Wargamer auch schon ein bisschen älter sind. und da vielleicht auch noch eine andere Diskussionskultur mitbekommen haben und nicht jetzt diesen Stress. Ich kenne es aus meinen Spielen, was da einfach für ein Stress in diesen Foren los ist, dieses sich bekriegen über diese kleinen Sachen. Das kenne ich in dem Segment, bis auf ein paar Ausnahmen, findet es fast nicht statt und man wird eigentlich immer mit offenen Armen aufgenommen. Und selbst die Einsteiger werden nicht als Noobs beschimpft, sondern es wird ganz aktiv oft auch Hilfe angeboten. Man meldet sich in irgendeinem Wargaming-Club an oder irgendeinem Forum, sagt, hey, ich bin neu hier, wenn was ist, könnt ihr mir gerne helfen. Es kommen sofort Anfragen, du musst dieses und jenes und da musst du drauf achten. Und wenn du da Probleme hast, ist es sehr, sehr hilfsbereit und sehr, sehr offen und das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Also da bin ich froh um die Community auch.
Das ist ja immer proportional im Grunde, weil kann man bei Communities ja beobachten, je kleiner sie sind, desto, die sind ja auch dankbar für jeden, der kommt, weil die wollen ja auch alle nicht, dass ihr Spiel stirbt. Deswegen der League of Legends Player, der weiß genau, dass er sich leisten kann, 10 Noobs pro Tag zu vergraulen, weil das Spiel wird nie sterben und solange er seinen Spaß hat, ist ihm der Rest ja Schnurz. Der Wargaming-Spieler weiß genau, es sind ja, was weiß ich, 10 Leute in diesem Forum, 100 Leute, ich weiß es nicht, wie viele es sind, aber ich habe mir ein paar von diesen Spielen angeschaut und du hast dann wirklich immer so 100 Steam Reviews oder sowas. Ja. Höchstens. Also du bist froh, wenn das dreistellige Steam-Reviews sind. Ja. Die sind dann auch in der Regel 95% positiv. Ja. Aber es sind eben wirklich wenige Leute, wo du sagst, wenn da einer dazukommt, ist die Community gerade um 1% gewachsen vielleicht an Umfang oder sowas. Da ist man dann natürlich netter, ganz klar.
Ja. Würdest du denn sagen, dass so dieses verbindende Element dieser ganzen Wargames-Community eigentlich die möglichst authentische und realistische Darstellung von irgendwie militärischen Auseinandersetzungen ist, egal in welchem Zeitalter sie denn dann spielt?
Ich glaube schon. Also ich denke auch, dass der Begriff authentisch besser passt als realistisch. Mhm. Zu realistisch will man es ja auch nicht haben, weil sonst würde nicht viel passieren. Also ich sage jetzt auch in einem Combat Mission, was da zusammengedampft in der Stunde abläuft, würde normalerweise mehrere Stunden einfach dauern. Also natürlich ist eine gewisse Art von Geschwindigkeitssteigerung schon mit enthalten. Also von daher muss ich schon mal Abstriche beim Realismus eigentlich machen. Aber es sollte sich schon irgendwie authentisch anfühlen. Und ich finde auch, da sind wir jetzt vielleicht auch bei der Definition von Hardcore-Strategie. Hardcore-Strategie, ich würde jetzt eher sagen, meine Nische ist eher Konfliktsimulationen. Ja? Das bedeutet, dass wirklich stattgefundene Konflikte, die es mal gab, spielerisch irgendwie dargestellt werden. Und da ist, denke ich, für die meisten Wargamern schon wichtig, dass eine gewisse Authentizität da ist. Und dann passt es auch. Und das muss nicht unbedingt heißen, dass ein Spiel extrem in die Tiefe geht und extrem detailliert ist, wie jetzt ein War in the East. Das führe ich jetzt im an, weil es fast schon das komplexeste Spiel ist. Es gibt noch eine War in the Pacific, ist nochmal eine Ecke, nochmal eine richtige Ecke drüber. Da wird der gesamte Pazifikkrieg tageweise abgefeiert, während es in War in the East ist ein Zug eine Woche. Ja, da geht es mal ein bisschen schneller. Aber tageweise den gesamten Pazifik, also ich kenne Leute, die spielen seit 8 Jahren schon diese Partien und sind noch nicht fertig.
Wow.
Weil natürlich viel zu tun ist. Wo wollte ich hin? Ich wollte sagen, dass der Spieler auch nicht unbedingt zu krass in die Tiefe gehen müssen. Es gibt auch wirklich gute Konfliktsimulationen, die sehr abstrakt gehalten sind, die auch teilweise eher einer Brettspielmechanik folgen, aber trotzdem die Probleme eines Kommandeurs oder die Probleme, die aufgetreten sind bei einem speziellen Feldzug oder einem speziellen Krieg, einfach sehr, sehr gut rüberbringen können und dann einfach ja, so ein bisschen Geschichte beibringen oder so ein bisschen sich, man kann sich oft einfach besser reinversetzen, wie war die Lage damals, wie ist es so gewesen. Ein gutes Beispiel wäre jetzt auch wieder der Feldzug im Osten, also War in the East. Da habe ich einmal dieses Komplexitätsmonster War in the East mit hunderten von Einheiten, wo ich auch wirklich jede Einheit anklicken kann und bis zum Munitionsverbrauch, ich sehe jede einzelne Patrone ist dort mit enthalten, was die alles haben. Und auf der anderen Ecke ein sehr, sehr abstraktes Spiel, Drive to Moscow, was letztendlich eher sich wie ein Brettspiel funktioniert, sehr, sehr abstrahiert ist, aber trotzdem die gleichen Probleme, nämlich Nachschubprobleme, die großen Weiten, die überbrückt werden mussten, Kesselbildungen, das heißt feindliche Armeen einkesseln oder eingekesselt werden, Umschwung des Wetters war ja eine große Sache damals eben in diesem Krieg, auf diese Rasputiza, das heißt auf den Herbsteinbruch, wo die Straßen versackt sind, wo sie bewegen konnte. Und dieses Spiel mit diesen einfachen, simplen Regeln bringt trotzdem sehr, sehr gut die Probleme rüber und auch den Flow dieser Schlacht. Also es muss also nicht immer komplex sein. Mhm. Es kann auch ganz einfach sein, solange es irgendwie ein authentisches Spielgefühl rüberbringt und mich irgendwie so ein bisschen nacherleben, ist jetzt falsch, aber so ein bisschen Eindruck bekomme, wie sich ein General jetzt in diesem Spiel einfach gefühlt haben müsste oder könnte, falls es deine Frage beantwortet.
Ja, tut es.
Dann muss ich jetzt natürlich nochmal einhaken, weil du die 8 Jahre erwähnt hast. Mhm. Ist das normal? Also was spielst du gerade und wie lange dauert die Partie schon, die du gerade spielst zum Beispiel?
Und also ich habe eine Partie in Combat Mission, die läuft jetzt seit knapp 2,5 Jahren. Ja, man muss sich jetzt vorstellen, also wenn ich jetzt eine Schlacht habe, die ich weiß gar nicht, wie lange die jetzt ist, aber es sind 2 Stunden. 2 Stunden bedeutet 200 Züge. Das bedeutet, ich muss 200 Mal meinem Kollegen ja was zugeschickt haben. Ja. Mhm. Jetzt hat man aber auch irgendwann Urlaub, ist weg, hat vielleicht mal keine Zeit und so, kommt ganz schnell mal so ein, zwei, drei Jahre zusammen, bis eine große, und dann natürlich mache ich auch kleinere Partien, die dann schnell erledigt sind. Und bei der kleineren Partien ist auch natürlich so, dass ich an einem Abend mehrere Züge austauschen kann. Es gibt aber eben diese eine Partie, wo ich jetzt seit drei Jahren drinstecke. Wir haben auch das Spielsystem, muss ich zugeben, ein bisschen aus- oder überreizt. Das ist eigentlich nicht für so viele Einheiten angelegt gewesen. Das ist also, wir sind schon fast nicht mehr im taktischen Bereich, eher schon im operativen. Also ganze Bataillone, die wir da rumschieben, und zwar Squad-mäßig. Also kannst du dir vorstellen, wie viele Einheiten da befehligt werden müssen. Da kann so ein Zug aber auch mal wirklich 2 Stunden dauern, bis ich alle Befehle ausgeführt habe. Ja? Und dementsprechend kann sowas auch recht lange dauern.
Ja, und gerade wenn man an das War in the Pacific denkt, was du gerade erwähnt hast, wenn du wirklich den gesamten Pazifikkrieg kommandierst auf einer Seite, dann sind es ja hunderte Schiffe und irgendwie...
Bis hin zur Beladung der einzelnen Flugzeuge mit einzelnen Bomben und Raketen und dergleichen mehr. Also da kann man wirklich, verrückt. Also da habe selbst ich Angst davor. Respekt, wer das so spielt. Ich schaue mir auch ein paar Mal ganz gerne so After-Action-Reports an. Ist übrigens auch ein gutes Mittel, um Zugang zu komplexeren Spielen zu finden. Ist einfach alte After-Action-Reports anzugucken, wie die spielen, was die machen. Da kann man auch viele, viele Tipps mal sich dabei rausziehen. Aber ja, also es ist nicht unüblich, dass... Also, wir reden jetzt hier von Play-by-E-Mail oder Play-by-Dropbox. Es gibt auch Sachen, die ich in Echtzeit spiele, gehen natürlich schneller. Aber es macht schon auch den Reiz aus, so lange, also man braucht Geduld, klar, aber das Erlebnis ist schon was ganz Spezielles. Wie gesagt, ich hatte vorhin mal erwähnt, mit diesen Cliffhangern, ja, wenn man dann wirklich 24 Stunden zittert, bis man endlich sieht, wie dieses eine Ding da ausgegangen ist. Und das sind auch lauter so Geschichten, die bleiben auch wirklich hängen. Mhm. Also ich würde es mal sagen, in einem Echtzeit-Strategiespiel, ich spiele auch das Steel Division Normandy, Steel Division 44 eigentlich recht gerne.
Ha, obwohl, da kann ich sogar mitreden.
Ja, ja. Ich wünschte mir, manche Spiele wie Combat Mission würden so aussehen wie diese Spiele. Mhm. Letztendlich ist es aber trotzdem sehr, sehr schnell und ich bekomme oftmals vieles nicht mit, was auf dem Schlachtfeld passiert. Ich bin gerade auf der linken Flanke, schaue rechts rüber, oh, da hat es beim Panzer zerlegt, ich habe es gar nicht mitbekommen. Bei so einer einzelnen rundenweisen Auflösung kriege ich natürlich immer alles mit und da kriege ich auch diese ganzen kleinen Geschichten mit. Ja? So in Combat Mission kann ich mir diese eine Minute, die abläuft, die kann ich mir beliebig oft angucken. Also es ist nicht so, dass die einmal durchläuft, dann ist fertig, sondern ich kann die Kamera drehen, ich kann mir die Einheit anschauen, ich kann mir die Einheit anschauen, ich kann dorthin springen. Es kommt teilweise vor, dass ich mir einen Clip 30, 40 Mal angucke, bis ich wirklich alles gesehen habe. Und da gibt es so viele kleine Geschichten zu entdecken, die irgendwie spannend sind. Also zum Beispiel, ein eigener Soldat will gerade aus dem Schützengraben heraus eine Handgranate schmeißen. Also ich sehe im Prinzip, oh, das ganze Squad ausgelöscht, wie kann denn das sein, was ist denn da passiert? Schau es mir an, keine Erklärung, wieso, was explodiert da? Und bin dann in der Zeitlupe drauf gekommen, dass ein Soldat eine Stielhandgranate gezückt hatte, war gerade in der Ausholbewegung, wurde dann von einem Feind getroffen, die Handgranate fällt ihm aus der Hand in den Graben und zerlegt den Rest von seiner Gruppe. Wäre mir aber in Echtzeit natürlich nie aufgefallen. Oder mir ist eines Tages, du siehst, also die Geschichten bleiben einfach hängen.
Ja.
Mir ist ein Bataillonskommandeur, die sind ja dann meistens dann doch relativ weit hinter der Front geparkt, weil haben wir davor nichts zu melden, sind ja hauptsächlich dafür da, zu koordinieren und Befehle zu erteilen. Der war so knapp 600, 700 Meter hinter dem eigentlichen Frontgeschehen. Und ich klicke ihn mir 2, 3 Züge später irgendwann an, denke mir, wieso ist der tot? Was ist da passiert? Weil irgendwie die Informationen eben nicht mehr zu diesem Kommandeur hin sind und von dem wieder weg. Das heißt, ein Teil meiner Truppen war ohne aktualisierte Informationen. Ich wollte einfach wissen, wo ist hier das Problem? Okay, der Bataillonskommandeur ist erledigt. Wie ist das passiert? Hat man dann mal 2, 3 Züge zurückgeschaut und habe dann entdeckt, dass der von einem Panzerwuchtgeschoss getroffen worden ist. Und zwar hat ein feindlicher Panzer auf meinen Panzer geschossen. Der ist an der Panzerung abgeprallt. Durch die schräge Panzerung des Panthers ist das Wuchtgeschoss in dem Winkel nach oben geflogen und hat 700 Meter zurückgelegt, bis es hinten dann quasi meinem Bataillonskommandeur auf den Kopf gefallen ist.
Oh.
Das sind Geschichten, die bleiben hängen, und das sind Geschichten, die erlebe ich in einem Echtzeit-Strategiespiel, kann ich die natürlich nicht entdecken. Mhm. Ja, ist immer so ganz nett.
Ja, das gibt ein Purple Heart, würde ich sagen.
Ja,
auf jeden Fall. Das spricht aber auch
Posthum.
Wieder...
Ja, natürlich.
Also anders geht es ja nicht mehr. Das spricht ja auch sehr für die Spiele, dass sie trotz ihrer grafischen Einfachheit trotzdem so viel Simulation erlauben. Also das wirklich... die Handgranate von dem Typen zum Beispiel ausreichend als eigenes Objekt registriert wird, mhm, dass das passieren kann, dass der Werfer der Handgranate, allein das haben ja die meisten Echtzeitstrategiespiele schon nicht, da ist der Granatenwurf einfach eine festgelegte Animation von der Einheit und wenn die derweil stirbt, dann stirbt sie halt und spielt dann ihre Todesanimation ab, aber das Spiel geht nicht so weit zu sagen, Moment, der hatte zu diesem Zeitpunkt die Granate mit ausgeholtem Arm in der Hand und deswegen muss sie jetzt zurückfliegen. Und
Combat Mission geht so weit.
Das finde ich toll.
Da wird tatsächlich jeder einzelne Schuss wird nicht irgendwie, also wird tatsächlich ballistisch berechnet, also auch die Schüsse aus einfachen Karabinern und sowas. Also da ist dann virtuell wirklich Blei in der Luft und die wird auch berechnet und dementsprechend können auch Querschläger von Bäumen passieren, von einem normalen Gewehr, den dann wieder jemanden treffen. Ja, da geht es schon ganz schön in die Tiefe.
Ein Echtzeitstrategiespiel, das habe ich im Podcast schon ab und an erwähnt, das tatsächlich zumindest ein bisschen das hatte, war Myth of the Fallen Lords. Das war so ein Fantasy-Echtzeitstrategiespiel von den Halo-Machern damals, ganz alt. Und da gab es Zwerge mit Molotow-Cocktails und Sprengladungen. Und das Spiel, das war eins der ersten Echtzeitstrategiespiele in 3D, hat tatsächlich auch jeden Pfeil zum Beispiel, der konnte von Bäumen abprallen und sowas.
Ist doch super.
Das war großartig. Und die Molotow-Cocktails deiner Zwerge konnten auch einem verbündeten Soldaten in den Rücken fallen zum Beispiel. Und wenn der Zwerg getötet wurde durch irgendwas, während er gerade mit der Fackel ausgeholt hat, dann ist nicht nur der Molotow-Cocktail zu Boden gefallen, explodiert, sondern erstmal ist der Zwerg zu Boden gefallen mit den 4 Sprengladungen, die er für seine Spezialfähigkeit im Rucksack hat. Und dann ist die Granate, die er in der Hand hatte, auf ihn draufgefallen. Und dann ist eine ganze Armee in die Luft gesprengt worden. Und das sind auch Geschichten, die ich heute gerne noch erzähle. Ja, also von daher kann ich das durchaus nachvollziehen. Das fand ich damals schon immer faszinierend.
Immerhin sind wir schon mal an einer Sache einig.
Ja, voll, voll.
Ich muss aber tatsächlich gerade intensiv nachdenken, ob ich das mag in einem Spiel, weil ich finde die Geschichten toll, die daraus entstehen. Und ich finde natürlich Friendly Fire an sich immer wichtig, weil es albern ist, wenn ich irgendwie einen Luftangriff anordne, der dann nur den Gegner trifft, wenn er direkt neben meinen Einheiten steht. Sowas finde ich dann immer übertrieben. Aber gerade dieses Element des Kontrollverlusts, dass ich keinen Einfluss drauf habe, ob wie in dem Fall eben mein Zwerg sein Molotow-Cocktail in meine eigenen Leute reinballert, weil er zu blöd war, um einen Baum rumzuschmeißen. Oder um dann eben meinen Soldaten, dem ich halt den klaren Befehl gegeben habe, schieß doch da drüben auf die anderen Leute, die du da siehst, hinter der Hecke. Und er schafft es halt dann auf den Stein so zu schießen, dass wieder ein anderer Bataillonskommandeur hinten irgendwie umfällt. Ich weiß nicht, ob ich das mag tatsächlich, weil für mich als so, sagen wir mal, jetzt ehrlich gesagt Casual-Strategiespieler, ist immer Lesbarkeit sehr wichtig. Dass ich verstehe, was passiert, warum es passiert und dass ich im Vornherein auch weiß, welche Auswirkungen quasi mein Befehl haben wird. Also mir ist die Faszination schon klar, natürlich an diesem Chaos-System und die Geschichten sind fantastisch, also erzähl gerne noch mehr davon. Aber für mich persönlich ist das schon ein Level von Unberechenbarkeit, der mir zu viel ist.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also es ist natürlich jetzt, wir sind jetzt da relativ speziell natürlich bei Combat Mission, dass er quasi diese gefühlte Echtzeitkomponente in dieser Minute so mit drin hat. Dieser Kontrollverlust ist bei dem einen Spiel stärker, bei dem anderen nicht. Also bei War in the East habe ich zum Beispiel natürlich nicht viel Kontrollverlust. Ich schicke meine Division dahin und sie gewinnt oder verliert in einem Kampf. Aber sie führt letztendlich den Befehl erstmal aus. Aber es arbeiten ganz, ganz viele Spiele, vor allem im taktischen Bereich, einfach unter der Prämisse, dass Soldaten nicht alle Befehle befolgen, sei es nun aus Angst oder weil sie vom gegnerischen Feuer unterdrückt werden. Ist eine Art von Kontrollverlust und den muss man mögen. Ich habe dieses Gespräch auch schon öfters gehabt, also jetzt natürlich nicht mit dir, aber so generell, dass Leute gesagt haben, sie wollen nicht. Wenn ich dann sage, als ich damals Close Combat gespielt habe, ich weiß nicht, kennt ihr die Serie noch?
Ja, ja, ja.
Die wurde ja später noch fortgesetzt, so im kleinen Rahmen, auch bei Matrix, aber so die alten Teile, Bridge to Far, glaube ich, hieß es. Es war im Prinzip eines der ersten Spiele, die sowas ein bisschen ein soldatisches Verhalten, dass ein Soldat nicht unbedingt immer alles aussieht, was der Kommandeur sagt. Das war, glaube ich, eines der ersten Spiele, die dieses Element aufgebracht haben. Und da gab es damals schon große Diskussionen. Nee, wenn ich sage, der soll zu dieser Hecke rennen, dann soll der Typ aber auch bitte zu dieser Hecke rennen. Und ich fand es toll, dass er nicht zu der Hecke gerannt ist, weil er wusste, er wird sonst vom Maschinengewehr erschossen.
Ja,
aber es ist eine Art von Kontrollverlust. Ja, mit dem muss man zurechtkommen. Und ich denke auch, dass diese Art von, oder generell Kontrollverlust in Wargames schon mit eine relativ große Rolle spielt. Also auch in anderen Spielen, wo ich einfach nicht zu 100% genau das Verhalten meiner Einheiten erwarten kann, was ich mir jetzt wünschen würde. Ich finde es wiederum gut. Also es ist ein Modell, Clausewitz hat es Friktion genannt, Friktion im Krieg, das durch Unwägbarkeiten, Unvorhersehbarkeiten, und wenn es bloß ein platter Reifen ist bei einem LKW, der nicht mehr fahren kann, im Prinzip eine ganze Einheit aufhalten kann, wenn der blöd steht, ja, dass solche Sachen muss man natürlich im Strategiespiel auch abkönnen, dass eben die Einheit sich nicht von A nach B bewegt, sondern einfach mal 30 Minuten länger braucht. Da kann jemand, der ein klassisches Strategiespiel spielt, der erwartet einfach, ich klicke drauf und dann rennen die gefälligst. Ich finde es ganz gut, wenn sie es eben mal nicht machen, ärgere mich aber trotzdem, was ich mich manchmal ärgere über meine Pixelsoldaten, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja, und wie sehr ich vor allem auf irgendwelche untergebenen Kommandanten schimpfe, warum der Hauptmann von dieser Kompanie jetzt schon wieder nicht das macht, was ich ihm sage. Es gibt meistens eine gute Erklärung dafür, aber es macht auch einen Teil der Spannung aus. Mhm. Ja. Weil ich natürlich auch das Verhalten, ich muss sagen, ich spiele die meisten Spiele schon eher gegen menschliche Gegner, weil es einfach nochmal einen ganz anderen Kick gibt. Also ich habe das Combat Mission früher auch sehr viel mit gegen die KI gespielt, habe dann eine Partie gegen einen Freund gespielt und seitdem gab es für mich kaum noch ein Zurück, weil dieser Thrill einfach ein ganz, ganz anderer ist. Mhm. Ja, weil ich auch weiß, der sitzt abends in seinem Wohnzimmer und wird sich jetzt ärgern, wenn dieses passiert. Ist schon, aber das kennt ihr selber, Multiplayer hat nochmal eine ganz andere Tiefe da irgendwie, was die Emotionen einfach
haben. Haben wir sogar gerade just in einem Podcast drüber geredet. Mhm. Was man tatsächlich da mal, was ich mal festhalten will, ist, wenn ich unter einem von euch beiden als Soldat dienen müsste, dann würde ich jetzt schon lieber unter Alex dienen wollen, der sagt, ja, ich kann das verstehen, wenn der Soldat nicht blind ins Maschinengewehrfeuer rennt. Während Michael Graf hier, wir haben ja schon oft über seinen Führungsstil in diesem Podcast geredet und seinen untergebenen Missbrauch, einfach sagt, ja, wenn ich sage, da musst du sein, dann wirst du dort gefälligst zerfetzt.
Wenn ich sage, du nimmst Weltraumsimulationen auf genau. Video, dann nimmst du auch Weltraumsimulationen auf Video und keine Ego-Shooter.
Richtig. Und ich bin ja auch krank geworden damals dadurch. Ich hätte den Befehl verweigern sollen. Aber das finde ich, ich bin da auch, ich kann da voll Michas Position verstehen. Mich würde zum Beispiel das auch tierisch nerven, wenn ich dann plötzlich merke, mein, wie du beschrieben hast, mein Feldherr ist durch puren Zufall gestorben. Ich habe absolut nichts falsch gemacht. Der war hinten sicher postiert, kein Feind weit und breit. Aber weil irgendein Geschütz abprallt in irgendeinem bescheuerten Winkel und ihm genau auf den Kopf fliegt, ist jetzt meine komplette Frontlinie im Eimer, weil niemand mehr Befehle bekommt. Das wird mich auch nerven. Aber andererseits ist es natürlich schon so, das ist halt einfach nochmal näher daran, wie es wirklich war, eine Schlacht zu befehligen. Weil die echte Schlacht ist ja eben nicht, wie sie in der Echtzeitstrategie ist. Es macht eben nicht jeder immer präzise, pixelgenau, wie in StarCraft oder sowas. Jeder Marine, du sagst ihm, mach jetzt zwei Schritte nach rechts, um dem Siege-Tank-Geschoss auszuweichen oder sowas. So läuft's halt nicht. Du kannst überhaupt nicht so fein überhaupt Befehle geben. Und wenn du sie gibst, dann werden sie vielleicht nicht immer befolgt. Es finde ich immer eine spannende Frage, wo im kleineren Bereich ist das zum Beispiel, was wurde ja auch mit Kingdom Come jetzt so viel diskutiert, so wie authentisch kann ein Spiel noch sein und noch Spaß machen, aber eben für manche Leute ist die Authentizität der Spaß in sich.
So, ich bin ja
krank, widerlich, auch, genau. Dahinsiechend.
Ich bin ja in dieser Hinsicht ein gebranntes Kind, das ist jetzt ein kleiner Exkurs, weil es mit Wargames nichts zu tun hat. Von Z, einem Strategiespiel aus den 90ern, das auch eine sehr autonome KI hatte. Und es konnte halt passieren, du hast da so Roboter befehligt, wo ich schon per se denke, ein Roboter führt bitte das aus, was er zu tun hat, wie Maurice als Trainee. Ja, ist für mich auch nur eine Maschine eigentlich. Aber nein, diese Roboter waren halt sehr selbstständig in dem, was sie getan haben, haben aber Dinge getan, die ich einfach nicht wollte teilweise. Dass sie sich irgendwie... sehr schön, ja. Bitmap Brothers, ja. Genau, ja. Dass sich irgendwie ein Jeep zurückgezogen hat, zum Beispiel, wenn ein Panzer kam, weil er gegen den Panzer halt nicht gewinnen kann. Wo ich aber diesen Jeep eigentlich als Blocker brauche, um Zeit zu gewinnen, um einen anderen Panzer dahin zu bringen. Also ich möchte nicht, dass sich meine Einheiten zurückziehen, weil ich opfere sie halt, das ist mein Bauernopfer in dem Moment, dafür, dass ich an anderer Stelle dann Zeit gewinne. Und
Leute wie du werden als Erste an die Wand gestellt, wenn die Roboterrevolution kommt. aber ich weiß genau, was du meinst. Deswegen macht man ja auch in Total War immer das Erste, was man macht in jeder Schlacht, ist den beschissenen Plänkelmodus deaktivieren, damit die blöden Fernkämpfer nicht sich wild übers ganze Schlachtfeld verstreuen bei dem Versuch, vor den Nahkämpfern zu fliehen, sondern du hältst gefälligst Stand, wenn da die Kavallerie kommt und du ein blöder Bogenschütze bist. Wenn ich dir nicht befehle, wegzurennen, dann rennst du auch nicht weg, dann stirbst du. Aber das ist natürlich nicht, wie es in echt läuft.
Nee, bei mir ist halt andersrum. Ich bin halt froh, wenn irgendwelche Fahrzeuge nicht fachfremd verwendet werden, um irgendeine irgendeinen Punkt zu sperren, damit künstliche andere Einheiten. Ich bin froh, wenn die dann einfach verschwindet. da gab es auch, glaube ich, bei Steel Division relativ große Diskussionen darum, weil ja auch Fahrzeuge, wenn ich zum Beispiel Packgeschütze irgendwo in die Front fahre oder Einheiten irgendwo hinfahre, dass die ja dann teilweise auch einfach verschwinden als Transportfahrzeuge. Mhm. Wo die Entwickler gesagt haben, sie haben es aus dem Grund gemacht, damit nicht wie in Wargame European Escalation oder sowas dann diese günstigen Fahrzeuge für Scouting-Zwecke und so dergleichen einfach missbraucht werden. Fand ich natürlich eine Entscheidung, die ich gut fand, weil ich auch mich ärgern würde, auch schon in Spielen geärgert habe, auch in Combat Mission, wo dann einfach Fahrzeuge, ich sag mal, zweckentfremdet worden sind für den Sinn, wo du sagst, das hätten die nie gemacht. Das Schöne ist, die Wargamer sind meistens sich dann auch recht einig und dann, es gibt auch meistens immer ziemlich viele, ich sag mal, Hausregeln, wenn man halt irgendwas macht. Also die Spiele sind ja oftmals, muss ich natürlich auch zugeben, sie sind oftmals nicht bis zum Ende durchdesignt. Es sind noch an vielen Ecken einfach viele Ecken und Kanten. Als Wargamer ist man, glaube ich, dazu, muss man bereit sein, und die meisten sind es auch, bereit sein, sich diese Ecken selber irgendwie, ich sag jetzt mal, abzurunden und gerade zu zupfen, wenn es jetzt einfach bloß ist, dass man gewisse Regeln aufstellt, wie manche Fahrzeuge zum Beispiel benutzt werden dürfen oder nicht benutzt werden dürfen, um da so eine gewisse Gleichheit herzustellen. Also da wird viel mit Hausregeln gearbeitet, eigentlich fast in jedem Spiel.
Aber da kann ich dich voll verstehen, weil auf der einen Seite gibt es ja Leute, die sagen, gerade das macht eigentlich das Coole an Strategiespielen aus, diese Zweckentfremdung, dass du dir absurde Taktiken überlegst, aber das geht mir auch das gibt es ja in konventionelleren Strategiespielen genauso, und das geht mir auch immer total auf den Keks, wenn dann in Age of Empires oder sowas Strategien wie ein Tower Rush auf einmal stark sind, dass du einen Arbeiter in die gegnerische Basis schickst, um dort einen Wachturm zu bauen, weil der nicht damit rechnet, dass in seiner Basis ein Wachturm steht. Ja. Das ist natürlich eigentlich aus Strategiespieler-Sicht so, coole Idee hatte da jemand, aber so hast du halt Wachtürme nicht benutzt, das ist nicht, was der Zweck von Wachtürmen war. Du hast nicht einen blöden Bauern mitten ins gegnerische Goldlager geschickt, damit der da in ein paar Sekunden einen riesigen Steinturm hochklöppelt, den dann niemand kaputt kriegt. Das ist totaler Quatsch, also von daher bin ich da ganz auf deiner Seite.
Ja, es ärgert mich dann einfach, wenn da einfach Sachen oder einfach Spielmechaniken missbraucht werden, um gewisse Sachen zu erreichen. Habe ich selber natürlich auch schon gemacht, auch in Combat Mission.
Bis
mir klar wurde, dass es eigentlich wirklich gamey ist. Ja, aber dann wird sich dann drüber geeinigt, man spricht dann drüber, und im Laufe der Zeit wachsen dann eigentlich, es gibt ja auch sogenannte Wargaming-Clubs, gibt es jetzt nicht viele, gibt es vielleicht 5, 6, 7 weltweit, wo man im Prinzip dann Spielpartner findet, weil meistens ist es auch so, die Spiele haben jetzt keine besonders gute Lobby, wo ich irgendwie sage, ich gehe da mal rein und zock mal in eine
Schlange. Das hätte ich jetzt noch als nächstes tatsächlich gefragt, wie du die Leute, die organisierst.
Das kommt natürlich von Spiel auf Spiel an, aber bei den meisten ist es eher so, ich brauche jemanden, bei dem ich weiß, er hat es, er möchte spielen und hat auch eine ähnliche Auffassung. Natürlich gibt es auch unter uns Wargamer, sage ich mal, die verschiedensten Spielarten an Vorlieben. Und bei dem einen sind vielleicht die einen Regeln nicht so, der andere will es lieber so spielen, der andere will es lieber so spielen. Man muss dann einfach gucken, dass man jemanden findet, und das geht dann meistens ganz gut über diese Wargaming-Clubs. Aber ich habe keine große Lobby, und selbst dann würde ich es auch nicht unbedingt wollen, weil ich eben nicht weiß, wie spielt der Typ. Also bin ich schon ganz froh, wenn ich da eine Chance habe, eben in so einem Forum oder sowas mit den Leuten zu sprechen, zu reden. Man gleicht sich auch so ein bisschen ab, man lernt dann auch schon kennen, was hat der für Vorlieben, wie spielt der, was mag der am liebsten. Der eine spielt am liebsten kleine Szenarien, der andere lieber große. Und da kommt man dann schon irgendwie zusammen. Aber es ist schon, muss ich sagen, eigentlich eine zwingende Voraussetzung. Wenn ich Multiplayer spielen will, muss ich mich auch bestmöglich in irgendeinem Wargaming-Club irgendwo gucken, weil nur da fände ich eigentlich wirklich adäquat gegen Gegner, die dementsprechend, was ich mir auch suche. Wie gesagt, es gibt da die unterschiedlichsten. Die einen wollen möglichst extrem realistisch spielen, das ist mir dann auch manchmal zu viel. Also ich mag zwar Realismus, aber es gibt einfach, manches geht über die Grenze hinaus, wo ich sage, nee, dann, es muss ja auch noch irgendwo Spaß machen. Ja. Mhm. Und für manche ist die Schwelle aber deutlich geringer. Und aber da muss man selber sehr aktiv werden.
Das finde ich aber auch toll, weil ich erkenne mich da auch wieder sehr wieder in anderen Hobbys von mir, weil das ja auch in normalen Multiplayer-Spielen überhaupt nicht so, dieses, dass du mit deinem Gegner dich absprichst, wie man spielt, mit deinem Verbündeten vielleicht, aber der Gegner wird machen, was er kann, um dich platt zu machen, und ob es dir gefällt, ist ihm Schnurz. Wo ich dieses Erlebnis sehr oft hatte, ist überhaupt kein Computerspiel, ist bei Magic the Gathering, dem Sammelkartenspiel, das ich spiele, weil da spiele ich das Format, das ich spiele, nennt sich Commander. Das ist auch in der Regel mit mindestens 3 Spielern, und das ist eigentlich darauf ausgelegt, dass du ein bisschen längere, epischere Spiele hast sozusagen, weil wenn du Magic im Turnier spielst, ist in der Regel so wirklich möglichst schnell nach möglichst wenigen Zügen gewinnen, und die Hälfte der Karten sind völlig nutzlos, weil sie einfach zu teuer sind, und dann kannst du die ganzen großen Drachen und sowas kommen gar nie aufs Schlachtfeld, weil das Spiel vorher vorbei ist. Und Commander war eben so ein bisschen der Gedanke, wir spielen längere Spiele mit mehr Leuten, wo das dann passiert. Aber in Commander ist gleichzeitig jede Karte, die je gedruckt wurde, legal. Und es gibt keine Balance. Es gibt zwischen 25 Jahren an Magic-Karten keine Balance. Wenn du das so brechen willst, dass du nach 3 Zügen was auf dem Feld hast, das sagt, kein anderer Gegner darf mehr Karten spielen. Mhm. Also die können einfach nichts mehr machen nach 3 Zügen oder sowas. Dann kannst du so spielen. Das ist nur überhaupt nicht der Sinn des Formats. Es gibt Leute, die dann untereinander sagen, ja, wir spielen alle mit solchen Kombos und wer als erstes gewinnt, hat halt gewonnen. Aber in der Regel hast du dann auch vorher dieses Gentleman's Agreement. Wir spielen halt nicht so. Mhm. Wir wissen, dass der Sinn des Formats, oder ich meine, jeder interpretiert den Sinn des Formats eben anders, genau wie bei den Wargames auch.
Genau.
Und sagt dann halt, nein, wir sind uns einig, wir spielen alle eher das. Und dann kommt man eben zusammen und man ist einerseits natürlich verfeindet, aber auch nicht komplett gegeneinander sozusagen, weil man einigt sich ja vorher. Das finde ich sehr interessant. Also,
letztendlich ist es es wird nicht allzu viel extrem kompetitiv gespielt. Es geht da eher um das gemeinsame Spielerlebnis,
genau,
um das gemeinsame Hobby. Und auch sei es nur drum, also ich schlage auch viele Schlachten, wo ich von vornherein eigentlich weiß, ich habe da keine Chance. Ich habe trotzdem meinen Spaß daran. Im Prinzip sind dann meistens historische Szenarien und wo ich zum Beispiel teilweise auch in Büchern was drüber gelesen habe. Es gibt ja auch so, First-Hand-Accounts, die mal von Leuten, die wirklich damals in der Bastogne gekämpft haben, auf amerikanischer oder auf deutscher Seite, die dann Berichte schreiben, wie das abgelaufen ist. Und wenn man dann auf einmal so einen Bericht, so einen Augenzeugenbericht liest und dann gleichzeitig oder danach oder davor ein Szenario spielt, wo diese Ortschaft zum Beispiel enthalten ist und man erkennt auf einmal von Sachen, die von dem Typen angesprochen werden, ja, die Scheune hinten links, die hat uns Probleme gemacht, weil dieses, jenes und taktisch war dieses, jenes ein Problem. Und du bist auf dieser Karte und erkennst aber, ja, genau. Ich habe genau dieselben Probleme von dem, der gerade spricht. Ja, und das finde ich dann faszinierend, wenn sich dann die Realität und das Spiel da irgendwie so überschneiden. Ja. Also was ich zum Beispiel auch ganz gerne mache, ist bei abstrakteren Spielen wie Command Ops, also ich sage mal, für dich mag Combat Mission oder für euch beide abstrakt sein, weil die Grafik einfach abstrakt aussieht. Für mich ist es fast schon, also sehr gut aussehend, vielleicht so, ich sage jetzt mal bloß eine Top-Down-Karte mit Hexfeldern drauf.
Mhm. Wie gesagt, ich habe mir diese Spiele durchaus vorher ein bisschen angeschaut, ich weiß, was du meinst. Also das sind dann Dinge, wo selbst Brettspielbretter noch hübsch sind dagegen.
Genau, und ich liebe es dann zum Beispiel, mir einfach dieses Areal, wo gerade gekämpft wird, auf diesem Hexfeld zum Beispiel, mir auf Google Maps einfach anzugucken. Wie schaut es da aus? Dann kriege ich so ein bisschen Gefühl dafür. Weil ich muss natürlich den Abstraktionsgrad für mich auch irgendwo auflösen. Sonst spiele ich ja bloß auf Hexfeldern. Ich muss schon, also die Geschichten spielen sich bei mir im Kopf ab. Ja, seien es jetzt nun irgendwelche Szenen aus Filmen oder wie man sich halt Sachen vorstellt. Aber eben auch, um Gefühl für die Landschaft zu bekommen. Wie schaut es jetzt in den Ardennen eigentlich aus? Ich habe da eine Karte und es sieht aus, als wenn die da über einen 10 Meter breiten Fußpfad wandern müssen und ich schaue es mal auf der Karte und entdecke dann eigentlich, wie groß oder klein es tatsächlich war, wie bewaldet, wie hügelig und kriege so ein ganz anderes Gefühl dafür. Und das finde ich, also diese Verbindungen mit der Realität, das ist, glaube ich, eins der Dinge, die ich auch mit am spannendsten finde. Ich kann bei einem StarCraft natürlich einfach nicht gucken, wie schaut es auf dem und dem Planeten aus. Und wie dieses, aber da kann ich halt einfach sagen, ich kann, wenn ich Lust habe, wenn mich jetzt ein Szenario oder ein Gefecht oder ein ganzer Feldzug interessiert hat, kann ich halt einfach wahnsinnig viel auch drüber lesen, was ich auch gerne mache. Das ist für mich so ein bisschen auch die Begleitung zum Spiel. Es ist nicht nur das Spiel an sich, sondern bei längeren Spielen, die ich jetzt auch zum Beispiel 1, 2, 3 Jahre mal länger dran bin, habe ich auch Literatur einfach dazu. Ich mal sage, ich habe einfach was über die Schlacht gelesen und bin dann oft überrascht, wie viel aus dem Buch einfach auch in diesem Spiel wieder auftaucht. Auch ähnliche Probleme. Ich habe letztens durch Zufall in Command Ops 2 eine Partie gespielt, das war dann auch in Ardennen. Und hat an einer Stelle unglaublich hohe, brutale Verluste. Und habe dann so ein bisschen mal so für mich recherchiert, dann abends in der U-Bahn, am nächsten Morgen in der U-Bahn. Und lustigerweise tatsächlich in echt genau an dieser Stelle ist quasi fast exakt dasselbe, bis auf, ich habe 5 Panther dort verloren, in echt ging da auch 5 Panther verloren. Das fand ich dann irgendwie so interessant, weil ich befand mich in dem Szenario schon am 2., 3. Tag. Es war also, ist ein sehr dynamisches Spiel, das Command Ops. Und dass sich trotzdem eine Schlacht entwickelt hat um ein Areal, das auch in echt eben so eine wichtige Rolle gespielt hat. Und ich muss dazu sagen, es war jetzt kein Victory Point oder eine Sache, die ich halten musste, sondern ein gutes Spiel für eine Zeit sieht dadurch aus, dass die Schlachten oder die Gefechte nicht immer direkt auf diesem, also im Englischen heißt es Magic Hill, ja, du musst diesen Hügel nehmen und du weißt auch eigentlich gar nicht warum. Mhm. Wenn sich aus einem Spiel einfach automatisch ergibt, ich muss um diesen Hügel kämpfen, um dieses Dorf zu beherrschen, um da zum Beispiel einfach einen guten Überblick zu haben oder von dem Artillerie einfach weiterschießen kann, das finde ich immer sehr spannend. Wenn dann Realität dann so in das Spiel mit reinfließt und ich aber auch wieder zurückfließen kann, indem ich einfach mal ein bisschen drüber nachlese und schaue, wie ist es da so in echt abgelaufen. Noch
wahnsinnig.
So ein kleiner Teilbereich.
Ja, wahnsinnig spannend. Sowas funktioniert aber wahrscheinlich am ehesten dann, wenn man gegen menschliche Spieler spielt, oder? Weil wenn ich überlege, wenn ich in Rome, also nicht, dass ein Rome jetzt unbedingt ein realistisches Kriegsspiel wäre, aber wenn ich da überlege, okay, ich hätte mich natürlich einlesen können, wie damals die Militärtaktiken des alten Rom waren, aber im Endeffekt ist das, was ich mache, Katapulte hinzustellen und die Gegner wegzuballern, weil die KI zu doof ist, irgendwie darauf zu reagieren. Und ich nehme an, diese Wargames werden genauso die ihre KI-Schwächen haben, die halt diese Schlachten dann wieder vielleicht ein bisschen weniger authentisch machen. Deswegen meine ich, gegen menschliche Gegner ist es dann wahrscheinlich am ehesten das Erlebnis, was man so sucht.
Gegen menschliche Gegner ist es tatsächlich eher der Fall. Es gibt aber auch, also ich kann oft schlecht sagen, dass es eine gute KI ist, aber sie ist halt zweckmäßig oftmals nicht schlecht. Ich kann jetzt wieder bei Combat Mission sagen, die KI ist eigentlich eine Katastrophe. Die kann eigentlich nicht viel. Was allerdings ermöglicht worden ist, dass der Szenario-Designer sehr, sehr viel mit Triggern arbeiten kann und mit Events arbeiten kann und dementsprechend letztendlich ein gewisses Verhalten sich zusammenbasteln kann, was dann auch wieder einigermaßen realistisch ist. Also die KI ist, muss ich zugeben, die ist nichts. In anderen Spielen wiederum, in Command Ops, muss ich sagen, ist wahrscheinlich die KI, die ich bisher am beeindruckendsten finde, weil sie sehr, sehr dynamisch reagiert auf wechselnde Situationen auch. Und die Situation, von der ich gerade erzählt habe, mit dieser einen Stelle, war tatsächlich gegen eine KI auch. Mhm. Ja. Was ich an Spielen auch gerne mag, ist eben, wenn echte Taktiken oder Strategien zu dem Erfolg führen. Also ich habe auch relativ viel gelesen jetzt einfach über wie bewegen sich kleinere Einheiten im Zweiten Weltkrieg. Das habe ich sowohl gemacht für Amerikaner als auch für Deutsche, weil da besteht ein sehr, sehr großer Unterschied zwischen wie die Gefechtsdoktrin im Prinzip war, wie Leute gekämpft haben, wie Einheiten Armeen gekämpft haben. Ich kann zum Beispiel sagen, ich habe in Fortress Italy mich mal an die italienische Seite rangewagt, gell, und dachte im Prinzip, in den meisten anderen Spielen wäre es halt dann so, sie sehen ein bisschen anders aus, haben vielleicht ein bisschen andere Waffen. Ja, so im Groben und Ganzen war es das dann. In dem Spiel funktioniert es tatsächlich anders, weil die Organisation der italienischen Armee eine ganz andere war. Die hatten zum Beispiel Squads, die waren nicht nur 9 Mann oder 12 Mann groß, sondern die waren, ich glaube, 20 oder 30 Mann groß, hatten keine Funkgeräte und dementsprechend setzt sich dann so ein genereller Kontrollverlust ganz schnell ein und das war sehr interessant zu sehen. Dann aber auch nachzulesen, wie haben sie diese Probleme in den Griff bekommen, wie wurden italienische Einheiten eigentlich über Schlachtfeld bewegt. Und sobald man dann diese echten damals angewendeten Taktik auch ins Spiel reinbringt und sie dann auch noch funktionieren, dann finde ich, ist da so eine Wechselwirkung, die ich ganz, ganz faszinierend finde. Also wenn ich mit Russen spiele, spiele ich taktisch wie auch strategisch, muss ich ein ganz anderes Spiel aufziehen, als wenn ich es zum Beispiel mit Amerikanern oder Briten, ja, oder den erwähnten Italiener. Also die Italiener sind schwierig.
Immer.
Immer.
Damals wie heute. Weil du jetzt auch sagst, dass du sehr viel auch außerhalb des Spiels liest und dergleichen. Mhm. Wie viel Zeit schluckt dieses Wargaming-Hobby? Und hast du überhaupt noch Zeit oder überhaupt Lust, auch mal was anderes zu spielen?
Es frisst wirklich sehr viel Zeit, was aber auch einfach daran liegt, dass es mein Hobby ist. Mhm. Ja, also bei mir kommt auch so ein bisschen Sammlung, Sammeln kommt auch dazu. Das kennen auch viele Wargamer, die müssen unbedingt. Ich gebe es zu, War in the East, ich habe es vielleicht 30, 40 Stunden gespielt, aber es ist mir einfach zu, es ist einfach wirklich erschlagend. Aber ich musste es besitzen. Ich finde, jeder Wargame-Nerd muss War in the East von Gary Grigsby einfach besitzen. Und ich mache es immer wieder mal auf und schaue mir diese Karte an, spiele dann 2 Stunden und dann wird es mir aber auch. Bei dem Spiel ist es dann wirklich zu viel Arbeit. Ja, weil ich dann eben gerade Combat Mission, momentan ist es Combat Mission Command Ops, die mich da wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nehmen. Vieles probiere ich mal so aus und nur was mir dann wirklich zusagt, da bleibe ich auch länger hängen. Mhm. Viele andere Sachen spiele ich tatsächlich eher weniger.
Ja. Also und wenn, dann geht es auch so ein bisschen in die leicht Wargaming-Richtung. Ja. Also du hast jetzt zum Beispiel Steel Division erwähnt, was ja casual ist verglichen mit den anderen Sachen, aber trotzdem noch zumindest so ein bisschen in diese Kerbe schlägt.
Schlägt sogar ziemlich gut. Ja. Also das ist, finde ich, ein ziemlich gelungenes Echtzeitstrategiespiel, auch für den Casual-Markt, die auch sehr, sehr viele Sachen einfach authentisch, realistisch nachbildet. Wir haben zum Beispiel auch bei Steel Division kein Health-Bubble-System bei den Panzern. Stimmt, also für mich ist, wenn ein Spiel ein Health-Bubble-System für Panzer hat, rühre ich gar nicht an. Also ist nicht böse gemeint gegen Blitzkriegs und Sudden Strikes dieser Welt. Ich kann damit einfach nichts anfangen.
Und Company of Heroes und so ist dann auch für dich wischiwaschi, Unfug.
Es gibt sehr gute Mods. Es gibt sehr, sehr gute Mods, die das Ganze dann noch. Also ich glaube, das Company of Heroes ist eigentlich ein ziemlich gutes Spiel. Das ist nicht schlecht. Das ist natürlich Echtzeit und deswegen für mich schon schwierig. Aber Company of Heroes geht eigentlich schon auch ganz schön in die Tiefe. Mhm. Noch ein paar Mods oben drauf geknallt und schon bist du richtig in der Tiefe.
Das wollte ich auch gerade sagen, da gibt es nämlich einen Haufen Realismus-Mods. Und das ursprüngliche Company of Heroes und auch der Zweier, die verbinden ja dieses Healthbar-System immerhin noch mit einem Panzerungssystem. Da kann es ja auch sein, dass gegnerische Schüsse abprallen, dass da irgendwie überhaupt kein Schaden entsteht, dass sie irgendwie ein bisschen Schaden verursachen oder dass es halt ein Volltreffer ist, der die Panzerung durchschlägt. Also die haben immerhin noch so ein Hybridmodell im Gegensatz eben zu Sudden Strike und Blitzkrieg, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob die das vielleicht auch hatten.
Ziemlich sicher.
Okay. Ja, das sind so die Details, auf die man als normaler Spieler überhaupt nicht achtet, wenn ich mir denke, ja, dann ist der Panzer halt kaputt, ne, weil da eine Pack stand.
Aber das hat ja jeder von uns, so Sachen, die halt dann ein Spiel, die Dealbreaker sind, auf die andere vielleicht gar nicht achten, wie halt das Panzer-Health-System funktioniert. Da haben Micha und ich genauso unsere Sachen, in dem Fall halt andere, aber Sachen, wo andere dann sagen, das ist mir gar nicht aufgefallen, das stört doch überhaupt niemanden, aber es ist halt dann doch relevant. Tatsächlich, Steel Division habe ich auch gerne gespielt, unter anderem mit den Kollegen Rohe und Redinger. Mhm. Und wir hatten uns hat genau das Gleiche genervt, was dich genervt hat, dass halt dadurch, dass es eben dann dieses One-Shot-System hat bei Panzern und gleichzeitig die Geschwindigkeit der Echtzeitstrategie, das greift nicht perfekt ineinander, weil es nervt dich dann irgendwie, dass dann irgendwo da hinten ist dein Panzer von einem Typ aus dem Busch weggeballert worden, während du es gar nicht gesehen hast.
Das geht halt der Überblick verloren.
Genau.
Wobei sie natürlich in Steel Division ein Kniff, den fand ich schon ziemlich gut, weil dieses Frontliniensystem, da muss ich sagen, obwohl einem viele Informationen man sie nicht erhalten hat, weil man es einfach nicht gesehen hat, hat man aber trotzdem eine Änderung an der Frontlinie. Also ich konnte bei dem Spiel tatsächlich, obwohl es Echtzeit war und ich auch vieles nicht entdecken konnte, was passiert ist, ich konnte natürlich immer anhand der Änderung der Frontlinie erkennen, okay, pass mal auf, da drüben passiert gerade irgendwas Schlimmes, weil die Frontlinie wird eingedrückt. Das heißt, ich konnte anhand dieser optischen, dieses Systems sofort erkennen, da brennt's. Ja? Und das fehlt mir manchmal bei Echtzeitstrategiespielen halt komplett, dass ich überhaupt nicht erfahre, dass es brennt. Ja. Du hast dann oben links irgendwo so einen kleinen Ticker, dass irgendeine Einheit. Gut, aber bei 200 Einheiten weiß ich auch nicht genau, wer das ist. Da kann es einfach mal passieren, dass du wirklich einfach zu lange nicht reagierst. Und bei Steel Division ist es zumindest so, dass ich sehr schnell sehe, dass was passiert. Was genau passiert ist, weiß ich nicht. Aber ich merke sofort, an der Ecke passiert irgendwas. Ich muss mein Augenmerk darauf richten. Also das Frontlinien-System fand ich ganz, ganz klasse.
Das stimmt.
Was mich noch fasziniert, ist ein Aspekt, den wir auch schon angesprochen haben, nämlich die unterschiedlichen Zoom-Stufen, in denen es diese Wargames gibt. Weil du hast vorhin schon gesagt, ne, eben auf taktischer Ebene, auf operativer Ebene und auch auf strategischer Ebene, wo du halt dann ganze, ehrlich gesagt, keine Ahnung, was die Fachausdrücke sind, Divisionen, ganze Armeen eigentlich kommandierst. Du bist eher auf der taktischen Ebene zu Hause, oder?
Na, ich bin auf allen drei Ebenen
zu Hause. Da guck, okay.
Also auf der taktischen Ebene spiele ich wahnsinnig gern nach wie vor das Combat Mission, obwohl es schon sehr alt ist. Da gibt es aber noch sehr, sehr viele andere interessante Titel, Flashpoint Campaigns, Red Storm zum Beispiel, was auch ein Art WeGo-System hat, die auch ein Befehlsverzögerungssystem hat. Das ist übrigens eine Sache, die ich ganz, ganz klasse finde, wenn Befehle nicht sofort ausgeführt werden, sondern erst in Command Ops kann es teilweise Stunden dauern, bis meine Befehle endlich alle Einheiten so erreicht haben und dann die sich dann in Formation aufgestellt haben und naja, es kann also dauern. Ich mag das einfach gerne. Es gibt noch so einen Extra-Kick dazu. Wir haben taktische Ebene. Operative Ebene, da gehen wir jetzt ein bisschen höher. Da schiebe ich dann eigentlich eher Divisionen rum. Bataillone, Regimenter, Divisionen. Strategische Ebene ist dann eher schon, also wirklich mehrere Divisionen, eher schon Armeen, die ich dann verschiebe. Mhm. Wobei auch ein strategisches Spiel meistens dann immer auch eine taktische Komponente hat. Also meine Strategie jetzt zum Beispiel, nehmen wir an, ich bin die Amerikaner und wir stürmen die Normandie und mein Ziel ist, bis zum dritten Tank Saint-Lô eingenommen zu haben. Es wäre jetzt so ein strategisches Ziel, Saint-Lô einnehmen. Alles, was er dort, bis ich Saint-Lô eingenommen habe, das ist dann eigentlich schon alles wieder operativ und taktisch, diese kleinen Gefechte. Also es vermischt sich eigentlich alles doch sehr. Mhm. Ich bin aber kein großer Globalstrategie. Also Globalstrategie ist mir dann wieder, ich finde zwar Hearts of Iron 4 super toll, ist ein ganz klasse Spiel, aber irgendwie ist mir diese Komponente obendrauf, dass ich mich jetzt auch noch darum kümmern muss, wie und wer meine Panzer baut, ist mir dann zu viel. Ich möchte sie einfach an die Front bekommen und dann damit arbeiten.
Du musst einfach nur Blut vergießen, Alex. Ja. Ist es das, was du sagen
sozusagen, willst? Nee, mich interessieren die strategischen, taktischen Probleme des andere. Ich finde es toll, ich habe es auch lange gespielt, aber eigentlich ist es mir ein Tick zu viel. Ich will keine Basen bauen, ich will keine Panzer entwerfen, ich will nicht darum kümmern, dass meine Leute genügend Munition haben.
Minister ernennen und lauter so Zeugs.
Entweder sie haben Munition oder sie haben keine Munition und damit muss ich dann auf dem Schlachtfeld einfach mich zurechtfinden. Und ja, das ist eigentlich so die taktischen Herausforderungen sind für mich immer so das Spannende. Und obwohl es letztendlich ja immer dasselbe ist, irgendwelche Einheiten irgendwo und man sagt ja hier finden, flankieren und dann finish him und sowas. Aber wenn ein Spiel gut ist, dann entsteht da so eine Vielfalt an Optionen und Möglichkeiten, dass mich eigentlich jede neue Partie, die ich anfange, vor neue Puzzles eigentlich stellt. Wie löse ich jetzt dieses Problem mit dem Maschinengewehr oben im zweiten Stock in dem Ortseingang? Wie mache ich das? Ja, und da kann man echt drüber nachgrübeln.
Du hast jetzt Combat Ops ja schon mehrfach erwähnt. Command Ops. Und dass die Stunden dauern, bis die Befehle, echte Stunden tatsächlich? Also ist das dann...
Nee, also es läuft in Echtzeit ab, wobei natürlich schon schneller ist. Ich kann es nicht ganz, also bei dem Spiel ist es so, dass man da auf operative Ebene Karten, würde ich mal sagen, sind so im Schnitt so, ja, so 40, 50 Kilometer groß. Das heißt, da geht es sehr, sehr viel um Bewegung, wie sich Einheiten bewegen und dergleichen mehr. Und da wird im Prinzip eine militärische Struktur simuliert. Ich bin jetzt zum Beispiel, da fängt schon an, wahrscheinlich, also für euch sind halt Begriffe wie Kompanie, Regiment, Bataillon, für euch sind das irgendwie Begriffe, aber ihr könnt es wahrscheinlich nicht konkret einordnen, was ist
alles das Gleiche.
Ja. So diese Einordnung, Kompanie ungefähr 150 Mann, Bataillon ungefähr 500, 600 Mann, Regiment sind drei Bataillone, sind also 1500, 2000, also das ist halt alles bei
das
mir im Kopf.
Das habe ich natürlich gewusst.
Ja. Darum schaue ich den Michael an.
Sehr gut.
Ja, ihr wisst, was ich meine. Für euch sind das jetzt, oder für viele sind das einfach so Konzept, ja, meine Klar. Kompanie. Für mich ist aber ganz konkret, eine Kompanie besteht aus drei Zügen, hat so und so viel Mann und so setzt sich das mit fort. In Command Ops bin ich dann zum Beispiel einfach ein Divisionskommandeur. Das heißt, ich habe dann als Unterabteilungen habe ich dann zwei bis drei Regimenter. Und ich kann jetzt sagen, ich gebe diesen Regimentern, oder unterhalb der Regimenter sind ja dann die Bataillone. Und ich kann jetzt im Prinzip meine Befehle teilen und sagt dem Regiment, hier die und die Ortschaft angreifen. Jetzt kann ich das so machen, kann diesen Regimentern den Oberbefehl geben, greift diese Ortschaft an, kann dann noch Details festlegen. Klar, ich sage ihnen, ihr sollt bitte mit möglichst wenig Feindkontakt, ihr sollt nicht auf Feinde das Feuer öffnen, und bevor ihr an der Stellung angekommen seid, also dass die jetzt nicht zum Beispiel auf dem Weg dahin, nehmen wir an, es sind 5, 6 Kilometer bis zum Dorf, wenn die jetzt irgendwo feindliche Einheiten decken, kann ich ihnen sagen, greift die an oder bitte lasst ihn einfach vorbeifahren, darüber kümmern sich dann die Infanterieeinheiten, die nachrücken. Mhm. Also ich kann sehr, sehr spezifische Befehle erteilen und was dann passiert ist, dass dieser Regimentskommandeur diesen Plan erhält, also meinen Zug, womit ich im Prinzip ja bloß ein paar Waypoints setze, mit vielen ausgefuchsten Parametern, aber ich kann da recht genau sagen, was wünsche ich mir eigentlich für diese Einheit. Ich kann ihm aber auch komplett offen lassen. Ich kann auch sagen, mach einfach und ich schau mal, was passiert. Trotzdem ist es so, also dieser Regimentskommando erhält quasi das Kommando und dann sehe ich schon auch an Icons, was gerade passiert. Also dann wird dann Icon, aha, da werden gerade die Order empfangen, dann dauert es ein bisschen, er überlegt ein bisschen. Dann siehst du, wie dann quasi die Befehle weitergereicht werden an die einzelnen Bataillone. Die einzelnen Bataillone reichen dann die Befehle wieder natürlich mit einer Zeitverzögerung 10, 20 Minuten weiter an ihre Kompanien. Und noch eine Ebene runter bis zu den eigenen Zügen, einzelnen Zügen. Und dann fangen die erstmal an, sich da auf dem Spielfeld rumzutanzen, sage ich mal. Weil sie müssen ja erstmal eine Formation einnehmen, über die sich überhaupt über die engen Straßen bewegen können. Das heißt, die müssen sich irgendwo erstmal hintereinander aufstellen, dahin bewegen. Dann haben sie so einen sogenannten Form-Up-Point, wo sie sich dann erst wieder auffächern, so 2 Kilometer vom Ziel, um dann wieder irgendwie flanken. Also, ich finde es faszinierend. Da kann es natürlich dann dauern, bis tatsächlich dieser Angriff stattfindet. Da kann wirklich Zeit vergehen.
Mhm. Also nur kurz, damit wir ein Bild vor Augen haben. Ist es ein eher Icon-basiertes Spiel oder hast du dann kleine 3D-Einheiten?
Es ist ein Icon. Also ich habe eine einfache Karte, Top-Down, in einem großen Maßstab und schiebe dann, wie man sich wünscht, entweder NATO-Counter, wie man so schön sagt, mit den NATO-Symbolen. Oder man kann auch umschalten auf Symbole, wo dann ein kleiner Panzer oder ein Infanterist oder zu sehen ist. Wenn man sich mit den NATO-Symbolen auskennt, sind sie natürlich einfach ein Vorteil, weil ich auf einen Blick eine Unmenge Informationen erhalte über diese Einheit. Aber damit muss man sich auch erst mal reinfuchsen. Also ich muss auch immer wieder mal nachgucken. Es gibt so ein paar Sonderzeichen, wo ich mir einfach jedes Mal nachgucken, was heißt denn jetzt dieser Pfeil mit diesem Dings. Aber letztendlich hilft es halt bei der Organisation dieser Einheiten. Und es sieht recht trocken aus. Allerdings bei Command Ops, die Faszination ergibt sich dadurch, dass man in den wenigsten Spielen die Bewegung zum Feind mit drin hat, sage ich jetzt mal. Also bei den meisten Spielen ist es so, ich werde direkt in die Schlacht geschmissen, habe vielleicht noch ein paar hundert Meter zurückzulegen und es geht ja meistens dann recht schnell los. Und in Command Ops geht es tatsächlich um das Operative, das heißt die Einheiten auch über große Distanzen zu bewegen, wie das organisiert wird, wie Artillerie nachgezogen wird. Ja, weil wenn ich mich natürlich 15 Kilometer nach vorne bewegt, dann reicht mal irgendwann selbst meine große Artillerie. Die muss ich natürlich auch dran denken, die muss auch nachgezogen werden. Die ziehen herum wiederum Supply Bases mit nach. Da ist ein wahnsinniger Akt an Organisationen drin. Und das Schöne ist, das Spiel vereinfacht mir es. Ich muss nicht jede einzelne Einheit auf diesem Schlachtfeld selber befehligen, wie es in den meisten anderen Spielen ist. Ich muss im Prinzip ja bei den meisten Spielen, auch bei War in the East, jede Einheit sagen, du gehst dahin, du gehst dahin, du gehst dahin. Und hier kann ich mir quasi einen Oberbefehlshaber von einem Bataillon, von einem Regiment nehmen und sage, gebe ihm groben Befehl und dann passiert etwas. Und es ist wie so ein Tanz auf so einem Schlachtfeld. Ja? Die Gegenstandeinheiten, die bewegen sich auch und tanzen auch rum. Allerdings Frustgefahr ist natürlich auch, dass sie machen natürlich nicht immer unbedingt das, wie ich es mir vorgestellt hätte. Aber so war es halt in echt auch. Ich meine, ich brauch ein gewisses Grundvertrauen in meine Kommandeure. Und wenn der entscheidet, er greift lieber über die linke Flanke an und ich würde sagen, also um Gottes Willen, ich würde nur über die rechte an. Ich muss ihn trotzdem einfach mal gefühlt mal machen lassen. Mhm. Es gibt auch eine Beschränkung. Ich kann dann eingreifen, ich darf aber nur eine bestimmte Anzahl von Einheiten wirklich direkt auch kommandieren. Zum gewissen Grad muss ich einfach der KI überlassen, dieses und jenes zu tun. Da gehört immer, das ist schon sehr, sehr spannend. Das ist so ein bisschen wie, man schiebt irgendwie einen Braten in den Ofen und muss ihn zumachen und darf ihn aber ja nicht vorher aufmachen. Man muss ihn einfach manchmal einfach so vor sich hin braten lassen und dann guckt man mal, was rauskommt. Ja, nur im Notfall, man muss sehr geduldig sein, nur im Notfall eingreifen.
Ja, du bist halt die Feldherrin, die man auch aus Filmen und sowas immer kennt, die an diesem klischeehaften Kartentisch stehen und mit irgendwelchen Wedeln da ihre Figürchen über die Karte schieben. Der Angriff Steiner wird jetzt hier schon erfolgen und das wieder in Ordnung bringen.
Du wirst lachen, ich habe meistens bei den ausgefuchsteren Szenarien habe ich meistens mir auch irgendwo einen ausgedruckten Plan des Schlachtfelds, den stückel ich mir dann zusammen, drücke mal als PDF auf und da male ich dann so mit dem Stift so meine Angriffspläne, natürlich stilecht mit so einer Plastikfolie drüber, damit ich sie heute wegwischen kann. Ja, und da werden dann so meine Züge aufgezeichnet, weil, wenn es auch mal länger dauert, diese 2-3 Jahre, ich möchte auch noch mal irgendwann später wissen, was war eigentlich. Sehen wir mal, ich mache einen Zug und vergesse halt einfach, der andere ist im Urlaub 2 Wochen. Ich muss ja trotzdem wissen, warum wollte ich eigentlich mit dieser Einheit dorthin? Und deswegen habe ich tatsächlich für die meisten meiner Schlachten auch noch nebenbei auf dem Notizblock oder eben auf echten Karten noch meine Befehle aufgekritzelt und meine, wo soll die hin, wo soll die blocken, wer soll die Brücke nehmen, was macht die Einheit?
Sehr cool. Aber das mit der KI ist eben, da habe ich am Anfang eben drauf angesprochen, dieser gewisse Kontrollverlust auch, das finde ich eben sehr interessant, dass du halt eben nicht alle Einheiten genau steuerst, sondern eben dich ein bisschen auf diese KI auch verlassen musst. Ich weiß auch nicht, ob es mir Spaß machen würde, aber ich finde irgendwie das Konzept sehr faszinierend. Also ich finde es halt eben dieses authentische Feldherrenerlebnis, den Reiz kann ich sehr gut nachvollziehen.
Also ich hab tatsächlich 4 oder 5 Anläufe gebraucht, also Command Ops, bis ich da reingekommen bin, bis ich wirklich verstanden habe, wie das Spiel gespielt werden will, weil ich kam eigentlich auch so, dass ich gewohnt bin, jede Einheit irgendwie zu kontrollieren, ja. Und wenn die dann auf einmal irgendwo rumfährt, wo ich eigentlich mir vorstelle, was macht die da? Erstmal das überwinden und einfach mal machen lassen und nur zugucken. Es gibt genügend andere Dinge, die ich zu erledigen habe. Ich kann mich ja dann zum Beispiel vor allem um andere Befehle kümmern. Ich kann mich um ganz wichtige Hotspots kümmere ich mich natürlich immer noch selber. Ja, da schiebe ich meine Kompanien immer noch selber rum, was auch jetzt nicht unbedingt realitätsfremd ist. Man sagt immer so, dass man einen Kommandeur immer bis zu 2 Ebenen unterhalb seiner eigenen Position eigentlich mit in die Befehle eingegriffen hat. Also ein Divisionskommandeur konnte auch Division, Regiment, konnte auch Bataillonen direkt Befehle erteilen. Das ist also nicht, wo man sagt, also das hätte aber ein echter General nicht gemacht. Doch, haben sie schon. In speziellen Fällen sind die natürlich auch auf kleinere Einheiten runtergebrochen, haben spezielle Sachen bei wichtigen Sachen auch selber erledigt.
Mhm. Ja, bei diesem Meldesystem, was du erwähnt hast, und auch bei der Dauer, die es dann braucht, um dass Befehle ausgeführt werden, muss ich immer an irgendein uraltes Spiel denken, was man nicht unbedingt als Wargame bezeichnen kann. Ich weiß auch den Namen nicht mehr, aber da geht es im Prinzip nur darum, du spielst Napoleon und sitzt in deinem Generalszelt und erhältst dann Depeschen von der Front, geschriebene, wo dann so Sachen drinstehen wie, der Feind führt seine Reiterei auf den linken Flügel. Und dann musst du reagieren und sagen, okay, dann schick doch bitte Schützenregiment Nummer 75 halt mal 5 Meter weiter nach links. Und dann wird diese Depesche wieder verschickt. Ich erinnere mich nicht mehr, ob das... Also wie das dann ausgeführt wurde, ob man dann wirklich gesehen hat, wie die Schlacht verläuft. Aber ich finde, das halt ist halt eine geniale Darstellung einfach dieses Feldherrengefühls.
Es gibt sogar einigermaßen modern. Modern ist wahrscheinlich jetzt auch schon 6, 7, 8 Jahre. Das Gorge of War, Waterloo. Da kann ich auch eine Option einstellen. Ich bin der echte Feldherr und bin dann wirklich auf meinem Feldherrenhügel und sehe nur das, was ich von meinem Feldherrenhügel aus sehe und bin darauf angewiesen, dass irgendwelche Reiter zu mir kommen. Ich bin darauf angewiesen, dass ich irgendwie Depeschen verschicke und es kann dann auch mal sein, dass der Reiter niemals angekommen ist. Man fragt sich da hinten, warum bewegen die sich nicht? Was ist da los?
Sie sind alle tot.
Ja,
nur der Reiter.
Ja. Nur der Reiter weiß, der was passiert ist.
Ja,
der
genau.
Bote, genau.
Aber weil ihr gerade Napoleon anspricht, das würde mich noch interessieren, weil ich bin zunehmend fasziniert von dem, was du erzählst, aber das Weltkriegssetting und das moderne Kriegssetting, mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen, sind... Also du hast ja erwähnt, es gibt auch andere Settings, aber wie ist da die Verteilung? Sind 90% aller Wargames Weltkrieg aufwärts und es gibt dann noch eins vor 8 Jahren, das mal im alten Rom spielt? Oder gibt es da auch ein bisschen Communities, die sagen, Mittelalterfeldzüge zum Beispiel sind das, was uns interessiert? Und
also
die
ich denke, dass 90 schon viel zu hoch, schon zu hoch, also schon, ist schon eine Mehrzahl, würde ich sagen, beschäftigen sich eher mit dem Zweiten Weltkrieg und dann aufwärts. Aber es gibt eine wirkliche Unzahl von Spielen, die sich mit Napoleonischen Kriegen, mit dem amerikanischen Bürgerkrieg. Erst letztens ist zum Beispiel Fields of Glory 2 rausgekommen. Da ist im Prinzip alles reinverpackt, was so in der Antike war. Ja. Mhm. Ist ein Ableger von einem Tabletop-Spiel, aber das Spiel an sich macht auch Spaß, denn da muss ich einfach wieder ganz andere Taktiken anwenden. Und das finde ich halt einfach spannend. Verschiedene Epochen, verschiedene Taktiken, verschiedene Waffen, wie man sich darauf einstellt, wie man damit agiert, welche Taktiken von damals auch bis heute noch gültig sind. Das gibt es ja immer noch genügend. Das finde ich spannend. Und es gibt schon, also es gibt eine große, große Vielzahl, aber ich glaube, dass da die Spielerschaft nochmal deutlich kleiner ist. Mhm. Als also Napoleonische Kriege sind noch recht, gibt es noch relativ viele. Antike wird es dann schon wieder ein bisschen schwieriger, aber es gibt da immer noch echt eine Masse. Also man müsste sich mal einfach bei Matrix Games zum Beispiel mal umgucken, wie viele Spiele es da auch zu diesem Thema gibt. Allerdings geht man halt zurück, die sind dann teilweise alt, von 2001, 2002, gibt auch modernere Sachen. Aber vielen Wargamern und mir auch ist jetzt die Optik eben jetzt nicht wahnsinnig wichtig. Für mich ist, dass die Spielmechanik funktioniert und da kann ich mir auch schon mal Spiele zulegen, die schon mal deutlich älter sind.
Ja, das Schöne ist ja auch, wenn die alle alle nur Icon-basiert sind, das altert ja auch weniger, oder? Also
Spiel altert weniger. Ich müsste lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich würde mir wünschen, dass die Spiele viel besser aussehen würden. Natürlich wünsche ich mir das und ich würde es auch, ich bin bloß Realist, ich weiß, dafür ist einfach nicht die Manpower da. Was mich tatsächlich aber wirklich stört an meinem Hobby ist, und da hoffe ich, dass die Entwickler jetzt irgendwann mal in der Moderne ankommen, ist im Prinzip das komplette die Benutzeroberfläche. Es ist bei vielen Spielen, die ist so dermaßen sperrig und unzugänglich und auch, sie müsste ja nicht mal hübsch sein, sie müsste bloß einfach funktionabel sein und einfach nur funktionabel sein in dem Sinne, wie wir es jetzt mittlerweile halt einfach uns über die Jahrzehnte im Prinzip, ein Rechtsklick macht das, ein Linksklick macht das. Mhm. Aber wenn ich darauf klicke, passiert das. Da gibt es einfach manche Mechanismen, die sind so drin, ob sie aus dem Windows-Betriebssystem kommen oder aus der Spielehistorie, aber die sind einfach gefestigt. Mhm. Und warum man sich nicht daran hält, in vielen Fällen, kann ich nicht nachvollziehen, weil man dann immer diesen Umweg hat, oh, ich muss wieder was anderes drücken. Erst recht, wenn man mal wieder eine Pause gemacht hat. Ich habe mal ein Spiel 2 Jahre nicht gespielt. Und dann muss ich aber noch anfangen, mir erst mal beizubringen, wie ich die Maus eigentlich bediene, weil es komplett gegenläufig ist zu dem, was man eigentlich gewohnt ist. Den Vorwurf, den mache ich Ihnen auch oft genug in Foren und dergleichen mehr. Da hoffe ich mehr. Das wäre mir wichtiger als Änderungen in Grafik, wäre mir wichtiger, dass sie in der Moderne ankommen, was Benutzerführung angeht, was auch vielleicht mal Tutorials angeht, um da Leute vielleicht auch einfach in das interessante Hobby mal eher reinzuziehen, weil ich glaube, die Hemmschwelle ist einfach sehr groß. Dann hast du dann teilweise wahnsinnig komplexe Anleitungen, nicht bei allen Spielen, bei manchen schon. Dann hast du noch nicht mal ein Tutorial und dann beißt es dann schon aus. Dann muss man schon sehr, sehr viel Eigeninitiative vom Spieler erwarten, um mit dem Spielsystem zurechtzukommen. Und der wird gar nicht groß Freude daran haben, wenn er sich nicht erst durchbeißt. Und die Hürde würde ich gerne mal abbauen, weil ich glaube, dann wird das Hobby auch sich auch ein bisschen öffnen für den größeren Markt, wenn da die Hemmnisse einfach mal abgebaut werden würden.
Da hast du jetzt mit auch genau eine Frage vorweggenommen, die mir die ganze Zeit schon auf der Zunge gebrannt hat eben. Ich wäre jetzt noch davon ausgegangen, dass die Dinger auch keine Anleitungen haben, ehrlich gesagt. Also dass selbst das, mehr oder weniger einfach, hier ist das Spiel, sind selbst raus, wie es läuft.
Das Schöne ist, dass diese Spiele ja, du würdest erschlagen werden von den Anleitungen. ich druck dir gerne mal War in the East die Anleitung aus, damit kannst du mich erschlagen. Ich gebe es zu, ich liebe auch Anleitungen. Ich bin es von früher einfach noch gewohnt. Ja. Ich mag das, die liegen dann bei mir an bestimmten Orten daheim und da schmöke ich dann immer mal drin rum und ich mag auch das Taktile von so Anleitungen, dass man einfach was anfassen kann, mal nachschlagen kann. Nee, Anleitungen sind schon ein großes Ding. Also liefere mal kein Wargame ohne ordentliche Anleitung aus.
Immerhin.
Da weinen ja alle unsere Herzen, dass es keine vernünftigen Anleitungen gibt bei vielen Spielen. Allein früher die ganzen in den Command & Conquer Handbüchern, wo alle Einheiten beschrieben waren, dann mit einem kleinen Text und so. Ach, naja, ja, das digitale Zeitalter hat nicht nur Vorteile.
Ich erinnere mich sehr gern noch an die Anleitung von Zeus zurück. Der hat nämlich eine echte Geschichte erzählt. Da war so ein Typ, so ein griechischer Held, und die verschiedenen Götter sind ihm erschienen, um ihm zu erklären, wie er seine Stadt baut. Und dann haben sie ihm natürlich das in Begriffen der Spielmechanik erklärt, aber das war in Prosa geschrieben, die komplette Anleitung. Dann hat Zeus ihm gesagt, dass wenn er hier mit Linksklick auf den Wohnhaus-Button klickt und so, das war fantastisch und die war richtig dick, also die war irgendwie also nach Anleitungsmaßstäben. Das vermisse ich auch sehr.
Also ich meine, wir sind ja selten unterschiedlicher Meinung, aber das ist ja völlig absurd.
Ah.
Wenn Zeus sagt, bitte klick links auf das Bogenschießhaus.
Ja. Auf das Bogenschießhaus, genau. Jetzt haben wir es wieder.
Das ist ja absurd. Wir schweifen ein bisschen ab. Ja, ich habe vielleicht eine letzte Frage, die mich noch interessieren würde.
Ich dann auch noch eine, aber dann mach du erst.
Okay, die wäre nämlich, die ist eigentlich allumfassend. Nein, wenn man 3 Jahre lang in einer Multiplayer-Schlacht gespielt hat, andere Leute spielen ja dann sogar 10 Jahre lang in War of in the Pacific, aber wenn man 3 Jahre lang in so einer Schlacht gespielt hat, wie süß schmeckt dann der Sieg?
Schwierig zu beantworten, die Frage, weil tatsächlich, und da bin ich, glaube ich, nicht der Einzige, mir geht es da oft gar nicht so sehr um dieses Siegen. Es geht um dieses gemeinsame Erlebnis in diesen 3 Jahren. Man kommt sich ja auch näher, in Anführungsstrichen, man kommuniziert ja auch oft. Viele von den Leuten, mit denen ich da solche Partien auch spiele, sind auch mittlerweile weit weg befreundet. Die wohnen halt in den USA oder Australien oder Paraguay. Das wirklich, also hat sich da mein Horizont schon sehr, sehr geöffnet.
Und haben dann vielleicht geheiratet, während eure Schlacht immer noch tobt und ihr ganze Lebenssituation hat sich verändert.
Ich würde es tatsächlich aber eher beschreiben mit, ist fast ein bisschen eine Erleichterung, dass es dann mal rum ist. Weil es gibt natürlich dann schon, ich meine es deswegen, weil es gibt schon dann irgendwann mal im Verlauf des Spiels mal so einen Punkt, wo man eigentlich weiß, okay, das Ding ist jetzt eigentlich gelaufen. Also ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass noch irgendwas passiert, was jetzt meinen Sieg oder den Sieg des anderen irgendwie noch groß verändern könnte. Kann natürlich trotzdem vorkommen, weil die machen ja nicht immer das, was sie sollen. Oder dem Bataillonskommandeur fällt die Granate wieder auf den Kopf. trotzdem weiß man dann schon, und bei dem Spiel war es auch so, also die letzten Monate, wir haben die Züge noch so rumgeschickt, es hat aber keine mehr so hundertprozentig mehr das Augenmerk draufgelegt, weil wir eigentlich wussten, das Ding war eigentlich gelaufen. Wir wollten es aber trotzdem zu Ende bringen, das war uns irgendwie wichtig. Es war eher so ein, wir wussten so ab 3/4 der Partie, ich gewinne, also in dem Fall habe ich auch gewonnen. Wir haben es dann aber noch bis zum Ende durchgezogen, weil wir einfach auch noch dann sehen wollten, wie sich das Schlachtfeld auch entwickelt. Ja, man hat es dann zu Ende gemacht. Damit meine ich jetzt uns Wargamer, wir bringen unsere Sachen dann meistens auch irgendwo zu einem Ende und lassen es nicht halb liegen. Was ich auch sehr schön finde, ist mir noch nicht einmal passiert, dass einer mittendrin in so einer Partie abgesprungen ist oder gesagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr, sondern man zieht es einfach durch.
Rage Quit.
Nach 2,5 Jahren.
Nee, du sagst ja, die 2 Jahre haben wir jetzt auch noch, ja?
Rage Quit nach 2,5 Jahren.
Ja. Ich hab's satt. Ja, nachdem die Granate ihm auf den Kopf gefallen ist. Das war's jetzt.
Oh Gott, das sind die LOL-Kiddies des Morgens.
Ja, richtig. Eine Frage, die ich jetzt noch hätte, ist, wenn jetzt jemand da draußen diesen Podcast gehört hat und jetzt doch mal Bock hätte, in Wargames reinzuschauen. Kannst du eins empfehlen, das nicht komplett grässlich für den armen Neueinsteiger ist? Also gibt's eins, das einigermaßen cool ist als Einstiegsdroge vielleicht? Oder gibt's sowas überhaupt?
Also was ich vielleicht als Tipp mitgeben könnte, ist eher auf einer Brettspielebene einzusteigen, sage ich jetzt mal mit einem Spielsystem, das eher abstrakt ist. Und da wäre mein Tipp Drive on Moscow oder Battle of the Bulge. Die sind zwar, und lasst euch nicht abschrecken, also ich finde, sie sind ein gutes Beispiel, wie toll Brettspiele aussehen können. Es ist eine Brettspielmechanik, die aber viele der Probleme, die sich in diesen einzelnen, also bei Drive of Moscow geht es um die Schlacht um Moskau und in Battle of the Bulge geht es um die Ardennenoffensive. Da gab es ja jeweils immer sehr, sehr spezifische Probleme, sag ich jetzt mal. In Ardennen war halt mit Wald das Problem, hat für Nachschubprobleme gesorgt, die Straßen waren eng, es war schwierig mit Panzern durchzukommen, da gab es auch mal Wetterprobleme und diese Schwierigkeiten, die sich dadurch für einen Kommandeur ergeben, die können auch in einem abstrakten Spielsystem auch gut erfasst werden und ich finde, das haben beide Spiele hervorragend geschafft, die Schwierigkeiten eines Oberbefehlshabers in ein abstraktes Spielsystem rein zu quetschen, was ich aber dennoch irgendwie authentisch anfühlt. Klar, ich schiebe jetzt da ganze Divisionen rum und muss im Prinzip was würfeln und habe als Einheitenwerte halt irgendwie 2, 3 Ziffern und das geht da nicht irgendwie in die Tiefe, aber die Quintessenz der Entscheidungen bleibt erhalten. Mit welchen Einheiten ziehe ich zuerst? Weil auch bei den beiden Spielen ist der Fall, dass nicht gesichert ist, dass du alle Einheiten in einem Zug ziehen kannst. Es gibt ein sogenanntes Chit-Draw-System, bei dem ich im Prinzip eine Einheit ziehen muss, mit der ich jetzt ziehen kann. Und es kann sein, dass der Tag schneller vorbei ist, als ich gedacht habe, weil manche Sachen zu lange dauern. Das heißt, ich bin mir nie sicher, kriege ich alle Einheiten zum Ziehen. Und ich muss immer abwägen, welche Einheit ziehe ich zuerst, welche ist wichtiger. Und dadurch ergeben sich letztendlich ähnliche Probleme wie bei einem großen Wargame, bei War in the East, nur auf einem viel kleineren Scope. Und die kosten auch nur 4-5 Euro. Und da denke ich, das wäre mal ein guter Einstieg in, ein guter, grober Einstieg in die Thematik Wargames. Mhm. Ohne Hardcore in dem Fall. Aber die beiden Spiele kann ich empfehlen, die sind simpel zu lernen, bringen aber die Probleme sehr gut rüber, die man auch in einem großen Strategiespiel hat.
Und meinst du jetzt, die kosten 4-5 Euro? Meinst du jetzt digitalisierte Versionen davon?
Digitalisierte okay. Versionen. Okay. Die gibt es auch. Es ist keine Brettspielumsetzung, die gibt es nicht als Brettspiel. Die wurden, ich glaube, damals fürs iPad entworfen, spielen sich hervorragend, sind wie gesagt abstrakt, sehen aber relativ gut aus, kosten auf Steam nicht viel. Die waren letztens, glaube ich, im Sale für 1 Euro oder 2. Und ich finde, das ist eigentlich ein guter Einstieg, wenn man mal so ein bisschen sehen will, mit was für Problemen habe ich da eigentlich zu kämpfen, mit was für strategischen Problemen, mit was muss ich mich auseinandersetzen. Denn letztendlich die Überlegungen, die ich mir in den Spielen machen muss, sind sehr, sehr ähnlich mit denen, die ich mir dann auch in einem sehr kleinteiligen Spiel auch machen muss, so vom Groben her. Mache ich erst im Norden oder erst im Süden? Gehe ich von links, gehe ich nach rechts? Was ist mit meinem Nachschub? Also die ganzen Probleme, die sich in dem extrem detaillierten Spielen auch finden, finden sich da. Und die würde ich als Einstieg empfehlen tatsächlich.
Das sind also quasi Fake-Brettspiele sozusagen, Fake also als Brettspiele gemacht. Ja. Spielst du noch echte Brettspiele?
Ja,
das ist
sehr
jetzt
gerne.
Die Frage kam jetzt nur noch, weil wir nochmal darauf gekommen sind. Auch sehr gerne. Haben die Wargames dir nicht ersetzt, sondern...
Was sie ersetzt haben, sind schon, ich spiele nicht mehr die Wargaming-Brettspiele, weil da ist man einfach zu viel, das ist Regelwerk, du hast ja dann auch tausende Tabellen und Würfelwurf. Das hat damals Spaß gemacht, aber jetzt bin ich froh, wenn mir der Computer dann doch die Arbeit abnimmt und mir die Ergebnisse letztendlich, ob es jetzt nun, bei manchen Systemen ist es tatsächlich ein Würfelsystem, wie Driver Moskau, oder ob das Ganze jetzt berechnet wird, aber ich bin diese Lastlos, in diesen tausend Tabellen zu gucken und in diesen, und wenn er aber von links kommt, musst du die ausnehmen mit einem +1-Modifier, weil da noch ein Ast quer hängt und überhaupt hat der Panzerfahrer am Tag zuvor zu viel getrunken, deswegen muss er heute -4, siehe da, schlag mich tot, ist mir zu viel. Also ich spiele gerne Brettspiele, auch gerne komplexe Brettspiele, Brettkartenspiele wie Twilight Struggle, gibt es übrigens auch als PC-Variante, sehr, sehr schönes Brettspiel. Aber Wargames tatsächlich mache ich keine mehr als Brettspiel, ist mir zu fummelig. Außerdem, ich wüsste auch so gut wie keinen, den ich hierzu einladen könnte. Wenn, dann wohnen sie, wie gesagt, in Paraguay, USA, England oder irgendwas. bis ich die Regeln erklärt habe, vergeht ein Abend, bis er mal die erste Partie gespielt hat, um es überhaupt zu kennen, vergehen 2 Abende, also muss ich die Typen schon mal eine Woche einladen, um mit mir an dem Brettspiel-Ding zu hängen, kann ich keinem zumuten.
Ja. Ich finde, Die frohe Botschaft, die ich aus diesem Podcast diesmal mitnehme, ist, selbst in einem Genre, das den Kartenhaltenkrieg, diese Maschinerie simuliert, menschelt es halt so schön in der Community. Das ist, finde ich, die frohe Botschaft zum Ende des Podcasts. Die versuche jetzt immer rauszuarbeiten, damit wir immer positiver werden, um dich auszugleichen.
Nee, für mich war hier keine frohe Botschaft. Hier ein kalter Mann, der sagt, nee, wenn ich auf was aufbauen muss, das will ich nicht. Ich will nur den Part, wo kalte Stahlrollen über die russische Taiga hinwegtrampeln und alles niederwalzen auf meinen Befehl hin. Und wenn halt dann mal jemand versehentlich eine Granate auf den Kopf kriegt, dann ist das halt auch einfach nur der Preis, den man akzeptieren muss. Das habe ich hier mitgenommen am Ende.
Ja.
Und ein paar schöne Brettspielempfehlungen. Da kommen wir uns ja wieder auch, glaube ich, sehr nahe, Alex, weil bei Brettspielen, ich brauche auch nicht die 1000 Tabellen jetzt sowas, aber bei Brettspielen habe ich es auch sehr gerne komplex. Also die werde ich mir, glaube ich, mal anschauen. Und ich denke, dann sind wir fast fertig, bis auf natürlich die obligatorische Plus-Werbung. Micha, wie leite ich von Wargames auf Plus um? Was haben die gemeinsam?
Eine Taktik, wie es in Zukunft weitergeht, denn wir bauen GameStar Plus aus. Der ein oder andere mag es noch nicht mitbekommen haben, aber ich suche gerade neue Mitarbeiter für neue Stellen, die dann viel mehr Videos und viel mehr Artikel und viel mehr coole Sachen, auch Podcasts vielleicht.
Wie schön, dass wir in diesem Podcast ausführlich darüber geredet haben, wie grässlich es ist, für dich zu arbeiten, Micha.
Ja, die ich verheizen kann, während ich an anderer Stelle Zeit gewinnen muss. Das ist mir sehr wichtig, auch als Aspekt, gerade bei Mitarbeitern. Also das ist gerade so ein bisschen im Gang. Wie ich immer sage, wer unsere Arbeit cool findet, wer einen Podcast cool findet, kann sich einfach Plus mal anschauen. www.gamestar.de/plus ist die Adresse. Jede zweite Folge erscheint exklusiv für GameStar Plus. Und mir bleibt an dieser Stelle nur vielen Dank zu sagen an Alex. Das war super spannend,
auf dieser jeden Einblick. Fall.
Und total faszinierend, was ihr nicht hören konntet, wenn ihr zugehört habt. logischerweise, was man nicht hören kann, wenn man zuhört, ja, also ich kann kein Deutsch mehr, aber ist, wie Alex Augenleuchten, wenn er von diesen Spielen erzählt, ist wunderschön. Und nochmal vielen Dank, das war ein spannender Exkurs.
Auf jeden Fall. Einer der Podcasts, wo ich tatsächlich immer so ein wenig bereue. Ich finde ja, wir machen die richtige Richtung damit, in der Regel nicht zu sehr über eine Stunde hinauszugehen, aber es gibt so Themen, wo man sich denkt, ja, hätte auch noch eine Stunde länger drüber hören können. Und das war so eins. Auch von mir, vielen Dank, Alex. Es war wirklich sehr spannend. Ich muss leider sagen, ich werde das, glaube ich, ein bisschen so, ich bin jetzt doch fasziniert irgendwo, aber ich glaube, es wird letztlich auf dem gleichen Regal landen über mir wie die Spiele vom Kollegen Jochen Redinger immer, der auch ein toller Erzähler ist, aber du darfst halt die Spiele nicht sehen, während er davon erzählt. Aber zumindest die Brettspielempfehlungen werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Das klang tatsächlich sehr interessant.
Ich bin eure traurigen Blicke, wenn ihr meine Spiele seht, schon gewohnt.
Ja, man denkt sich, ja, das klingt alles so toll. Aber du sagst es ja selbst, ne? wenn sie es mal ein bisschen, ein bisschen moderner nur machen würden, vielleicht würden sie auch deutlich mehr Fans noch gewinnen. Das vielleicht als Appell an irgendwelche Entwickler da draußen, die uns hören. Hört auf Alex, der Mann weiß, wovon er redet.
Und vor allem UI-Entwickler. Ja, wer Interface-Entwickler ist, jetzt gebt euch mal ein bisschen mehr Mühe. Oder geht zu den Wargames-Entwicklern und zeigt denen mal, wie es gemacht wird.
Genau.
Das war's für dieses Mal vom Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Alex. Vielen Dank, Maurice. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Überfallartig.
Servus.
Boah, ich bin... Oh, ja, heftig, ja. Wie lange war? Oh, anderthalb Stunden.
Du liebe Zeit.
Aber das passt.